Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Diese Woche ist es natürlich wieder Zeit für eine neue Folge von Kreisab. Und eigentlich sprechen wir hier immer über den Handball. Erstmal hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr mit dabei seid bei der neuen Folge. Aber ich habe mir ja überlegt, dass wir vielleicht mal in eine andere Richtung gehen in dieser Saison, dass ich Dinge ein bisschen intensiver beleuchte und habe mir gedacht, aktuell gibt es eine Sportart in Deutschland, die richtig boomt. Und ich habe das hier in der Vergangenheit immer wieder mal angedeutet, dass ich die Gefahr sehe, dass diese Sportart den Handball überholt. Die Rede ist natürlich, ihr könnt es euch denken, vom Basketball. Denn die Basketballer, die sind nicht nur amtierender Weltmeister, sie sind auch mittlerweile seit ein paar Tagen, beziehungsweise seit kurzem, amtierender Europameister. Die deutschen Frauen haben beim 3x3 bei der Streetball-Variante vor einem Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille gewonnen. Also macht diese Sportart irgendwas richtig. Und das möchte ich heute besprechen, auch im Vergleich zum Basketball. Es ist eine kontroverse Unterhaltung, hoffentlich, die wir führen. Eine spannende und eine, die euch mitnimmt in eine Welt einer Sportart, die vielleicht dem Handball ja etwas voraus hat. Also alle, die jetzt denken, um Gottes Willen, das ist doch eigentlich ein Handball-Podcast. Warum sprechen die heute viel über Basketball? Nehmt euch die Zeit, es wird sich extrem lohnen, da bin ich absolut sicher. Denn ich spreche mit einem der Basketball-Experten in Deutschland überhaupt. Ich schätze seine Arbeit sehr, er ist seit vielen, vielen Jahren vor allem als Podcaster unterwegs, hat seinen eigenen YouTube-Kanal, nicht nur dort natürlich, und ist auch TV-Experte gewesen. Und ich schätze seine Meinung sehr, er macht ein tolles Produkt. Und nach der etwas längeren Anmoderation ist er jetzt auch schon zugeschaltet und in der Leitung. Er nimmt das Ganze auf, ja, weil er ist der Profi von uns beiden. So viel kann ich an der Stelle auch mal sagen. Und ich sag schönen guten Tag und morgen nach Wolfsburg, glaube ich, an André Vogt. Hi, Dre.
Moin, Sascha. Ja, ein sogenannter Profi.
Ja, genau. Ja, aber ich glaube, jemand, von dem ich auch noch lernen kann. Und wir als Handballer können vielleicht auch vom Basketball ein bisschen was lernen. Es ist ja jedes Jahr im Januar bei uns Handballern so die Diskussion, die dann hochkommt, was der Fußball vom Handball lernen kann. Mich nervt das so ein bisschen, weil alle 12 Monate wiederholt sich das und es sind die gleichen Schlagzeilen. Und dann heißt es immer, ja, der Handball ist so nahbar und die sind alle so bodenständig und so weiter. Wir merken aber aktuell, dass eine andere Mannschaftssportart in Deutschland, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, am Handball vorbeigezogen ist. Und das ist der Basketball. Und das ist auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil du seit vielen, vielen Jahren tief im Basketball verwurzelt bist. Vielleicht kannst du mal erzählen, was aktuell deine Rolle ist und wo das überhaupt herkommt, denn du hast selber ja auch mal Basketball gespielt.
Ja, ich fange jetzt am besten mal. Ich glaube, ich fange vielleicht mal vorne an. Also ich habe selber gespielt, du hast schon richtig gesagt, habe ich aufgehört, 2003 glaube ich, 2004. Also war knapp 25 Jahre. Ich habe 88 angefangen, habe lange gespielt. 3 Jahre zweite Bundesliga, ein bisschen rumgeklickert. 1 Jahr durfte ich sogar richtig spielen, 2 Jahre saß ich mir auf der Bank. Bin dann nach Köln, um Sport zu studieren, Sportmedien. Hab da noch ein bisschen Regionalliga gespielt, ein bisschen das Studium zu finanzieren. Hab auch Trainer gemacht, Jugendtrainer, Herrentrainer etc. Und hab dann aber angefangen als Journalist. Erst so als freier Journalist bei Tageszeitungen, beim Basketballmagazin, was es damals noch gab. Und dann bin ich über mehrere Umwege, das würde zu weit führen, zur Five gekommen. Also ein eigenes Magazin, was wir damals angeregt haben, entwickelt haben. Haben das dann knapp 19 Jahre gemacht, mit 2 verschiedene Verlage. Zwischendurch habe ich einen Podcast angefangen namens Gut Next, war glaube ich der erste, der es überhaupt in Deutschland so im Sport gemacht hat, zumindest im Basketball, was dann auch irgendwie sehr, sehr gut lief. Ja, und das alles, was überall drüber steht. Also Gut Next ist mein Podcast, das Magazin, was wir jetzt mittlerweile vierteljährlich rausgeben, heißt Gut Next the Magazine, weil ich nicht so wirklich flexibel und auch nicht wirklich innovativ bin, was so einen Namen angeht, wo wir alle vierteljährlich 180 Seiten machen über Basketball, super hochwertig, mit einem ganz tollen Einband, mit ganz dickem Papier, eben wollen so zeitloses Magazin machen, keine Wegwerfware für einen Kiosk. Ja, und ich mache den Podcast mittlerweile 2-mal die Woche. Und wenn Sachen anstehen, wie jetzt gerade die Europameisterschaft, dann gibt es auch so eine Spezialfolgen, wo ich dann auch vor Ort bin, da berichte, mache natürlich, wenn man es machen muss, auch viel mittlerweile auf Social Media, um das alles zu begleiten. Und ich glaube, das ist es. Ach so, ich habe noch relativ lange, also 9 Jahre bei The Zone, habe ich auch dann die NBA kommentiert, war bei 6 NBA-Finals dann auch als Kommentator mit eingesetzt und so. Das endet jetzt leider, weil die rechte Lage eine andere ist. Aber ja, das habe ich gemacht. Also Basketball in jeglichen Facetten.
Das hört sich erstmal sehr, sehr gut an, vor allem, wie du gerade sagst, in sehr, sehr vielen Facetten. Das bedeutet natürlich auch, du kennst unterschiedliche Perspektiven. Du kennst einmal die Perspektive als junger, ja, talentierter Spieler, sage ich jetzt einfach mal, der auch ein bisschen zocken konnte, und dann natürlich auch die andere Seite als Journalist mit der Perspektive von außen, aber mit viel Insiderwissen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, und das ist so ein bisschen mein Ansatz auch. Ja, warum lade ich einen Basketballer ein? Ich habe es ja eben schon ein bisschen erklärt, um etwas anderes aufzuzeigen, um uns Handballern vielleicht auch mal aufzuzeigen, wo wir noch Verbesserungspotenzial haben. Und jetzt hast du gerade ja auch gesagt, du bist bei den Turnieren, da gibt's dann auch mehrere Folgen deines Podcasts. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, wie der Podcast genau funktioniert. Hast du, wie ich dann auch immer, Leute zugeschaltet? Weil ich sehe das ja häufig bei dir auf deinem YouTube-Kanal. Da ist es so, dass du Fragen der Leute beantwortest. Also da sind so viele Zuschauer, dass du genug Material hast, um dann anderthalb, zwei Stunden teilweise mit denen zu quatschen, ohne dass du mit jemand anderem redest. Wirst du da nicht manchmal wahnsinnig?
Ja, das ist schon bedenklich, wenn ich ehrlich bin. Ich überlege, ich mache es ja auch schon seit 16 Jahren mittlerweile. Ich war einer der ersten, wie viele Stunden ich alleine einfach irgendwie zuerst in Headsets, wie du es ja jetzt auch noch machst, oder dann in Mikros gequatscht habe. Und jetzt glotze ich auch noch manchmal immer eine Kamera auf mich selber. Das ist schon auch irgendwie wirklich schwierig. Aber ja, nee, das war auch das Geheimrezept, glaube ich, von Anfang an, dass ich zum Anfang so aus Ermangelung von Zeit auch, weil ich ja nebenbei das Magazin damals Five führen musste, immer dachte so, okay, ich weiß gar nicht, ich kann jetzt keine großartige Sendung vorbereiten. Da es ja meistens um die NBA ging, konnte ich ja nicht einfach auch damals bei Dirk Nowitzki anrufen und fragen, ob er Zeit hat, kurz eine halbe Stunde mit in den Podcast zu kommen. Also brauchte ich ja irgendwie ein Programm. Und die Genesis von dem Podcast war auch, dass wir damals in der Five eigentlich nie wirklich unsere Gesichter gezeigt haben und so. Aber als es dann mit Social Media losging, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, Planet Basketball, ging es los, dass ich auf Turnieren oder so, wo ich da als Trainer unterwegs war, Leute dann wussten, wer ich war, und dann einfach sich mit mir unterhalten wollten über Basketball und über die NBA und mir Fragen gestellt haben. Und da dachte ich mir so, okay, also da scheint es ja doch irgendwie, also da scheint es ja ein Bedürfnis zu geben. Plus, man hat damals ja angefangen zu sehen, was so in diversen Kommentarspalten auch so geschrieben wurde oder auch generell geschrieben wurde, dass man gemerkt hat, oh, da fehlt vielleicht auch so ein bisschen, also da fehlt so ein bisschen die Tiefe, also da fehlt so ein bisschen auch das Wissen. Vielleicht kann ich ja helfen, da ein bisschen was zu vermitteln, ohne jetzt der Oberlehrer zu sein. Und deshalb war damals dieses Fragenformat einfach irgendwie folgerichtig, und das funktioniert. Also ich komme gar nicht dazu, alle Fragen zu beantworten jede Woche. Ich könnte jede Woche wahrscheinlich 5 Stunden über diese Fragen sprechen, die eingereicht werden. Klar, manche kommen auch doppelt, weil nicht jeder jede Folge hört, aber nee, das ist mit ein Geheimnis des Erfolgs, dass die Leute wissen, wenn sie was wissen wollen, dass sie mir diese Fragen stellen können. Wie gesagt, also ich sag mal so 8 von 10 Fragen beantworte ich dann auch jede Woche und eine Antwort kriegen, die eben nicht nur husch, husch schnell irgendwie dann daraus geschossen wird, sondern wirklich fundiert und lange, der eine oder andere würde sagen, langatmig wahrscheinlich auch, dann daherkommt. Und das funktioniert super. Und das wissen die Leute auch, glaube ich, echt zu schätzen, dass da jemanden gibt, der jede Frage, egal wie basic sie vielleicht ist, auch ernst nimmt.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dein Vorteil ist natürlich, im Vergleich zu mir hast du viel besser Basketball gespielt, als ich Handball gespielt habe. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, ja, weil du dann vielleicht auch einfach mehr Wissen hast auf einem höheren Niveau. Und ich glaube, der Unterschied oder der große Vorteil, sagen wir mal, des Basketballs in Bezug auf neue Medien, denn irgendwann war ja Podcast ein neues Medium in Deutschland, als das dann irgendwie rüberschwappte, so ich sag mal ja, so Mitte der 10er Jahre war das vielleicht der Zeitpunkt, wo das hier in Deutschland deutlich größer wurde, ist, dass die Basketballfans natürlich viel US-affiner sind. Und Podcast ist nun mal eine Nummer, die aus den USA kommt. Da hat das eigentlich mehr oder weniger angefangen. Und ich denke, dass das auch hilft, ja, schneller eine Zielgruppe zu erschließen. Da gucken eben viel mehr Leute eben in die NBA, weil es die größte Liga der Welt ist. Und das ist vielleicht dann auch so ein Punkt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Vielleicht dann auch ein Nachteil des Handballs. Wir haben ja hier einen relativ alten Zuschauerschnitt. Etwas, wo wir immer wieder sagen, wir müssen in eine deutlich jüngere Zielgruppe. Wir müssen junge Menschen zum Handball bekommen. Ich finde es immer erstmal wichtig, junge Menschen zum Sport zu bekommen. Und dann müssen sie sich hinterher ansehen, welche Sportart ihnen am besten gefällt. Das kann wegen mir Volleyball sein, Basketball, Eishockey, die Einzelsportarten, das ist mir egal. Ich fände es wichtig, dass die Jungs und Mädels da draußen einfach Sport machen und sich bewegen. Aber glaubst du auch, dass das ein Vorteil des Basketballs ist und auch für dich als Journalist mit dem Medium, das du bedienst, dass es eben so eine große Connection zu den USA gibt und wie die da Journalismus und auch Sportjournalismus betreiben?
Also ich glaube, zum Anfang war das schon ein Vorteil, genau wie du sagst, weil in Deutschland mit dem Begriff Podcast ja eigentlich keiner was anfangen konnte. Also, weil, wie gesagt, wenn du sagst, Mitte der 2010er ging es richtig ab. Naja, ich habe 2009 angefangen. Also ich war ich schon 5, 6 Jahre dabei. Und ich weiß, dass ich zum Anfang immer gesagt habe, auch wenn meine Eltern mich gefragt haben, was das eigentlich ist. Und das ist Radio im Internet. Nur, dass es halt nicht live ist. So, das war immer so meine Erklärung. Und natürlich hat das, glaube ich, zum Anfang geholfen. Das ist sicherlich damals auch viele so wie ich. Ich habe damals auch angefangen, natürlich Podcasts zu hören. Zum Beispiel Pardon the Interruption, kennst du ja auch. ESPN, eigentlich eine Fernsehsendung, wo einfach nur geredet wird. Und dann haben die so als Podcast ausgespielt. Das höre ich immer noch religiös jeden Tag. Dann natürlich Bill Simmons damals, der für viele aus unserer Generation schon ein gewisses Vorbild ist, wie er damals Medien verstanden hat und Content verstanden hat. Erst bei ESPN und dann ja irgendwann Grantland und dann auch selber jetzt bei The Ringer. Und natürlich, ich musste natürlich immer noch erklären, was ich da mache eigentlich, aber viele, die eben die NBA verfolgt haben, vorher wussten auch schon, in welche Richtung das geht, weil das in den USA eben auch ein paar Jahre früher dann auch in Mode war, auch wenn da natürlich Podcasts auch explodiert sind. Aber was den Journalismus in den USA angeht, muss ich sagen, weiß nicht, ob das so ein Riesenvorbild ist. Das mag damals noch so gewesen sein, auch gerade noch in der Zeit, sagen wir mal, vor dem Podcast, weil damals bei ESPN, die ja so der, nennen sie ja sehr gerne auch der Worldwide Leader in Sports, ist die damals angefangen haben, quasi die besten Sportkolumnisten. Das ist ja bei uns irgendwie, bei uns gibt's das ja gar nicht so wirklich, ehrlich gesagt, ne? Also Kolumnenschreiber, die sich jeden Tag mit Sport beschäftigen, von den großen Tageszeitungen damals quasi eingekauft haben, gesagt haben, hey, wollt ihr nicht auch vor die Kamera? Wollt ihr nicht auch da tätig werden? Und damals einfach exzellente Leute geholt haben, eben für die Website ESPN.com, aber auch fürs Fernsehen. Das war wirklich geil. Da hat man wirklich auch gesagt, so Leute wie Tony Kornheiser oder Michael Wilbon natürlich, Bill Simmons, das waren tolle Vorbilder, wo man gesehen hat, okay, so kann man Journalismus machen. Während es hier in Deutschland immer, ich nenne das immer diesen Bratwurst-Sportjournalismus gab, so 1-0 und Tor der und der geschossen und das war's. Das war richtig cool. Allerdings muss man sagen, dass da natürlich auch die Entwicklung weitergegangen ist und was erst so in so Sports-Talk-Radio-Shows zu hören war, dass Leute einfach ungefiltert ihre Meinung irgendwie da reingeblökt haben. Naja, das gibt's natürlich immer noch, aber heute haben wir ein ganz anderes Phänomen. Leute wie Stephen A. Smith und andere, die einfach diese ja, Debate-Shows, wird sie oft noch genannt, obwohl richtig Debatte findet gar nicht statt, sondern es geht einfach nur darum, Klicks zu produzieren, Clips zu produzieren, einfach so laut zu schreien, wie es irgendwie geht, so kontrovers zu sein, mit natürlich immer einem Kern von Kompetenz, aber eben immer sehr, sehr gesteuert, dass man immer zwei Lager kreiert und die einen wahrscheinlich einem total recht geben und das verstärken wollen, die anderen sagen, nee, das ist total Schwachsinn und die natürlich dann dagegen reden, weil das momentan die Formel zu sein scheint im Internet, um relevant zu sein. Und das haben wir bei uns Gott sei Dank noch nicht so. Das war ein Grund, warum ich nicht mehr so viel nach USA gucke, was das angeht, weil einfach, ja, ich will nicht sagen, die Sitten sind da verroht, aber den intelligenten Sportjournalismus muss man drüben mittlerweile auch schon mit der Lupe suchen. Und ich habe die Befürchtung, dass das bei uns auch in den nächsten Jahren so sein wird.
Ja, da bin ich ganz ehrlich, die Befürchtung habe ich auch so ein bisschen. Das ist keine gute Entwicklung. Es ist vielleicht auch natürlich ein bisschen eine Entwicklung der Gesellschaft. Wir könnten jetzt hier auch eine politische Debatte führen, das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja beim Sport bleiben. Deswegen möchte ich jetzt mal zu der Nummer kommen, die du in Tampere und Riga miterlebt hast. Ich habe das auch sehr, sehr intensiv verfolgt, weil erstmal ist Basketball eine tolle Sportart und wenn natürlich die Nationalmannschaft spielt und das ist ja dann auch gleich so ein Punkt, dann begeistert das einen auf einem anderen Level, als wenn irgendwelche Vereinsmannschaften spielen. Wenn jetzt in der Euroleague irgendwie Partizan gegen Roter Stern spielt oder Panathinaikos gegen Olympiakos oder was weiß ich für welche Mannschaften, das ist natürlich auch sehr, sehr geiler Basketball. Das ist extrem guter Sport und das begeistert mich tatsächlich persönlich mehr als die NBA, wo ich das Gefühl habe, die Regular Season ist irgendwie nur ein Stelligein der Stars und wer gerade Bock hat, ein bisschen zu zocken, der macht das und in den Playoffs geht sowieso erst richtig los. Aber das begeistert mich, da habe ich richtig Bock drauf. Wie hast du diese Zeit in Finnland und in Lettland erlebt? Das muss ja als Journalist und natürlich auch als Basketball-Enthusiast einfach großartig gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall, genau wie du sagst, man ist ja dann doch irgendwie emotional da involviert. Aber wenn man natürlich als Journalist einfach, zumindest geht es mir so, ich dahin komme, ich war ja auch bei der WM dabei in Manila und auf Okinawa und ich natürlich sage, okay, also natürlich sind das irgendwie meine Mannschaft, in Anführungszeichen, das sind die Jungs, die aus unserem, ich sag mal, unserem kleinen Basketball Deutschland herausgekommen sind. Und das ist ja so, es sind ja die besten Spieler, ne? Vielleicht gibt es ein paar auch, die besser werden, aber für die 12 Mann, die eben das repräsentieren, was den Sport hierzulande ausmacht. Ich habe das nach dem WM-Titel auch geschrieben, dass, wenn man überlegt, jeder, der sonntagmorgens um 9 irgendwie, keine Ahnung, die Kids mit dem Bulli zum Auswärtsspiel gefahren hat, bei uns in der Gegend, Salzgitter, der weiß, wie klein und wie provinziell am Basketball Deutschland ist. Und wenn da im Endeffekt Weltmeister rauskommen und jetzt Europameister mal wieder nach 93, dann ist das irgendwie, man hat einen anderen Bezug dazu, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, zum Handball gefahren wäre, zur Handball-WM zum Beispiel. Und deswegen ist es natürlich immer so, wenn man dahin fährt, man will natürlich, dass die Jungs Erfolg haben. Gleichzeitig will man natürlich auch seinen Job als Journalist machen und einfach berichten, was passiert, wenn Sachen eben nicht gut laufen, auch darüber natürlich schreiben und reden. Aber klar, es war jetzt mein 10. Fieberturnier. Ich habe ja das Glück, aus irgendeinem Grund habe ich alle deutschen Männermedaillenteams gesehen in dem jeweiligen Turnier. Also 93, als ich noch kein Journalist war, bin ich in meinem alten lila Polo damals nach Berlin gefahren aus Wolfsburg, um da Deutschland in der Zwischenrunde gegen die Türkei zu sehen. Dann ist man Europameister geworden, dann 2002, 2005, die letzten drei Medaillen dann dieser Generation, habe ich alle eben auch verfolgt in den jeweiligen Turnieren. Das ist immer was ganz Besonderes, gerade wenn das Team eben auch gut ist. Und klar, versucht man auf der Pressetribüne trotzdem dann irgendwie neutral zu sein. Es gibt ja auch gewisse Vorschriften vom Weltverband, dass man dann nicht aufspringt und irgendwie anfängt, wie wild zu jubeln. Das hält den einen oder anderen Kollegen nicht davon ab, das trotzdem zu tun. Also nicht jetzt unbedingt die Deutschen, aber andere. Aber gleichzeitig, ne, da geht natürlich schon mal eine Faust hoch, wenn man dann so ein Spiel hat, wie jetzt das Finale gegen die Türkei, wo es eben die ganze Zeit knapp ist. Und ja, das ist toll. Also das ist wie so eine Klassenfahrt, auch wenn man natürlich die meisten Journalistenkollegen auch schon seit Jahren kennt, weil, das muss man auch sagen, also nicht jede Redaktion hat dann 5, 6 Basketballer, die sich ein bisschen abwechseln bei den großen Turnieren, sondern das sind eigentlich immer die gleichen Gesichter. Das ist immer noch so in vielen Redaktionen, dass wenn es dann so um was wie Basketball geht, dass dann gefragt wird, okay, wer kann das? Will das einer machen? Und wenn nicht, dann werden irgendwie Strohhalme werden gezogen, dann den kürzen muss da halt hinfahren. Und dann sieht man die gleichen Leute, man ist 3 Wochen zusammen, man ist jeden Tag auf der Pressetribüne zusammen, man sieht sich im Pressearbeitsraum, man hat abends natürlich stellen wir uns auf Sachen, wenn man Zeit hat. Also das ist einfach geil. Und ich sitze ja sonst oft halt in diesem Homeoffice, was ich mir eingerichtet habe in Wolfsburg, und mache alles von hier und bin eigentlich froh über jeden Termin, den ich mal außerhalb habe und wirklich mit Leuten auch face-to-face zu sprechen, weil ich auch immer forciere. Also ich bin kein Freund von Videokonferenzen für einen Podcast. Aber von daher freue ich mich umso mehr, wenn ich dann wirklich mal 3 Wochen vor Ort bin, mit Leuten sprechen kann, auch viele Informationen bekomme, die man sonst gar nicht bekommen würde, auch viele Informationen, die man gar nicht selber verarbeiten kann, im Sinne von, dass man kann es nicht zitieren, weil es Hintergrundgespräche sind. Und vielleicht ein Beispiel, was gerade auch das jetzt so besonders gemacht hat. Es gab ja dieses Viertelfinale gegen Slowenien, was ja ein brutal schweres Spiel für die deutsche Mannschaft war, wo man in der ersten Halbzeit wirklich ganz schwer reinfand und am Ende hat man es dann doch noch gewonnen. Und nach dem Spiel, es war das letzte Spiel an dem Tag, war ich dann noch auf der Pressetribüne und was aufgenommen, gehe dann runter und dann muss man so ein bisschen erklären, es gibt ja diese Mixzone immer, das ist ja quasi dann so ein Gang, wo die Spieler durchlaufen können, das ist so ein Spalier und dann können Journalisten sich da hinstellen und dann, wenn Spieler vorbeilaufen und sagen, Andi Obst, bleib mal kurz stehen. Und das machen sie in der Regel dann auch und dann kann man denen 1, 2 Fragen stellen. Und da war aber alles schon vorbei, ich war fertig, ich hatte aufgenommen, komme wieder runter von der Pressetribüne und auf einmal steht da, weil da auch der Ausgang war von dem einen Kabinengang, steht da der gerade agierende Bundestrainer Alan Ibrahim Magic und dem hatte ich halt einen Podcast gemacht von einem, ich glaube, vom halben, dreiviertel Jahr. Der war da in seiner Funktion damals als U18-Bundestrainer. Und der Alan meinte zu mir, sag mal, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich möchte aber raus aus der Arena. Und ich so, ja, aber also euer Bus steht doch da hinten. Ihr habt doch einen eigenen Ausgang. Und er so, nee, ich will nicht zum Bus, ich möchte einfach nur raus. Und ich so, ja, komm, dann gehen wir einfach hier durch den Hauptausgang raus, gehen mit ihm raus und meinte dann noch so, ja, okay, also euer Bus ist jetzt da vorne, dann musst du einfach da rechts gehen, dann bist du ja da. Und dann sagt er, nee, ich laufe zum Hotel. Kommst mit, dann musst du ja auch in die Richtung, oder? Und ich so, ja klar. Und dann bin ich mit dem Bundestrainer halt dann 25 Minuten durch Riga gelaufen und wusste jetzt gar nicht, was ich mit dem zu unterhalten soll. Aber ich dachte, das Spiel lief ja gerade, haben wir uns dann so eine Viertelstunde über das Spiel unterhalten und die anderen 10 Minuten dann über Gott und die Welt. Also muss man sich auch mal vorstellen, auch mit Julian Nagelsmann passiert das sicherlich nicht nach einem Länderspiel der Fußballnationalmannschaft. Und das macht solche Turniere dann auch nochmal extra besonders, weil man einfach diese Leute nicht anfassen kann in dem Sinne, aber dass man mit denen interagiert und eben auch auf solchen Bühnen eben, die über die Pressekonferenz vielleicht auch hinausgehen.
Das ist ein perfektes Beispiel eigentlich dafür, wie der Basketball anscheinend funktioniert. Ich habe die Spiele immer bei Magenta geguckt, weil ich finde, dass die Kollegen da einen sensationell guten Job machen. Also das kann ich an der Stelle auch mal sagen. Man muss auch mal loben können, wenn andere was echt gut machen. Und ich finde, die sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Also die haben dieses Herz und diese Leidenschaft, die du auch für den Basketball hast. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Dann hatten die doch diese sensationelle Idee, Mo Wagner irgendwie zuzuschalten aus Los Angeles, der da gerade seine Reha absolviert nach einer schweren Verletzung und konnte ja aktuell nicht mit dabei sein, hat dann gesehen, wie sein Bruder Europameister wird und all dieser Kram und das war wirklich sensationell gemacht. Aber dieses Beispiel, dass du mit dem Coach dann zum Hotel läufst, das ist so ein bisschen, ja, ich kann es gar nicht richtig ausdrücken. Ich finde es exemplarisch dafür, wie der Basketball vielleicht dann noch tickt im Vergleich zum Handball. Also nichts gegen Alfred Gislason, mit dem ich auch schon einige gute Gespräche geführt habe und der auch einen speziellen Humor hat, finde ich, aber der auch ein guter Kerl ist, aber der würde nie so aus der Halle rausgehen und sagen, komm, wir gehen jetzt zu Fuß zum Hotel. Das ist ausgeschlossen, auch weil der Verband in seiner Art, wie er agiert, das auf gar keinen Fall zulassen würde. Vielleicht würde Gislason sagen, ist mir auch scheißegal, was der Verband jetzt sagt, ich mache das trotzdem. Das kann natürlich sein. Aber ist das so eine Sache, die jetzt nicht absolut typisch ist für den Basketball, aber die dich jetzt auch nicht verwundert hat am Ende?
Ja und nein, ich meine, muss man Alain Ibrahim Magic wissen, also vielleicht hat das nicht jeder Handballer mitbekommen, er war ja nicht der Bundestrainer, als das Turnier losging oder vor einer Vorbereitung. Es war so, dass Alex Mumbrú, ein spanischer Headcoach, der vergangenes Jahr vorgestellt wurde, dass der Cheftrainer war, aber der halt schwer erkrankt ist in der Vorrunde in Tampere und dann einfach ins Krankenhaus musste. Ich glaube, war 7 oder 10 Tage war er, glaube ich, da. 7 Tage war es, glaube ich. Und naja, Alain Ibrahim Magic hat dann quasi den Job intern bekommen als Acting Head Coach. Man hat ihn dann gemacht, bis man dann in Riga war erst. Dann kam Mumbrú zurück, hat es versucht, eine Halbzeit gegen Portugal, aber man hat gemerkt, der hat 7 Kilo verloren, war einfach wirklich stark geschwächt und hat dann auch selber gesagt, nee, ich kann das nicht. Ich drehe dann zweite Glied, ich mache Assistant, ich bin weiterhin Teil des Teams, aber ich kann nicht da stehen und kann nicht die Aufgaben des Cheftrainers in den Spielen übernehmen. Und dann hat Ibrahim Magic das halt gemacht. Also, und wie gesagt, er ist ein super bogenständiger Typ, der über Jahre halt den DBB als U-Nationaltrainer eben zur Verfügung gestanden hat und da viel gearbeitet hat. Und auch jemand, der die ganze Zeit gesagt hat, so, also, ja, ich mache das jetzt hier so, aber irgendwie, ne, also da gab es keine Allüren oder ähnliches so. Also, ich weiß nicht, was bei Mumbrú gewesen wäre, ob der gern spazieren geht. Alan meinte zu mir auch, ja, ich brauche das auch stellenweise einfach, weil ich den Kopf freikriegen will. Von daher ist es vielleicht ein bisschen ein Sonderfall auch. Aber man muss schon sagen, jetzt weiß ich nicht, wie das im Handball ist, aber ich hatte das Glück, dass ich ja mit vielen Nationalspielen auch schon, wie gesagt, Podcasts gemacht habe, dass ich mittlerweile auch so lange dabei bin, dass einige von denen ja auch noch damals unsere Zeitschrift gelesen haben oder auch vielleicht auch den Podcast gehört haben, wenn sie jünger waren. Also sicher auch nicht alle, aber ein paar. Das ist dann natürlich auch wie was anderes. Man ist ja nicht irgendwie ein Fremder, sondern man ist ja auch so eine gewisse, ich will es nicht Nähe nennen, aber eine Vertrautheit ist schon da oder ein bisschen Vertrauen, weil man halt auch dann weiß, okay, der André Vogt, der ist irgendwie, zumindest bilde ich mir das mal ein, dass Leute das denken, das ist ja ein fairer Typ, der haut dich nicht in die Pfanne. Aber ich weiß nicht, ob es der Basketball exklusiv war, keine Ahnung. Ich meine, ich habe mal das Glück gehabt, Uwe Gensheimer kennenzulernen. Der war mal mit, beziehungsweise auf einem NBA-Trip. Weil der, also Karl Gladek ist ja, glaube ich, ein Name, den man Handball auch kennt wahrscheinlich, ne? Mit dem habe ich damals halt NBA-Trips organisiert und dann haben wir mal einen gemacht nach New York und da war eben der Pascal Hens war mit dabei, Ron-Robert Zieler witzigerweise und eben Uwe Gensheimer, da haben wir halt die Anlage der Brooklyn Nets getourt und er kannte mich jetzt auch nicht, aber da haben wir uns auch super unterhalten. Also von daher, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das im Handball wirklich ist, aber im Basketball ist es auf jeden Fall nicht so wie im Fußball, glaube ich. Also im Fußball, denke ich, ist sowas auf jeden Fall überhaupt total undenkbar, weil es natürlich aber auch Menschen sind, die einen ganz anderen Status als Prominente haben. Aber man hat zum Beispiel auch gesehen, dass, weil das deutsche Teamhotel relativ weit außerhalb in Riga, um halt in die Altstadt zu kommen, wo das Leben war, da haben eben dann auch einige Nationalspieler und auch NBA-Spieler haben dann halt E-Roller genommen, um eben über die Brücke zu fahren, über diesen elendig breiten Fluss da in Riga, um in die Innenstadt zu kommen. Wo man auch denkt, das hätte ich sicherlich nicht gedacht, dass Manuel Neuer zum Beispiel irgendwo bei einer WM irgendwie mit dem E-Roller in die Stadt fährt. Aber ja, wie gesagt, vielleicht hast du auch recht, aber ich weiß nicht, ob das für die Basketballer jetzt komplett Alleinstellungsmerkmal ist und ob das die Handballer nicht auch machen würden.
Doch, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Handballer das machen würden. Ich meine, die spielen halt immer im Winter, ja, ihre Turniere. Deswegen ist da mit dem E-Roller durch die Gegend fahren vielleicht keine so gute Idee. Aber ja, das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das funktionieren könnte oder wie das sein könnte im Handball. Also ich kann mir das auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Was man so merkt, wenn du darüber erzählst, ist, dass das alles so sehr authentisch wirkt, dass die einfach so sind. Also ich habe nicht den Eindruck, auch wenn man die Interviews beispielsweise sieht, dass da irgendwas gekünstelt ist. Und das ist etwas, was diese Nationalmannschaft sehr auszeichnet, meiner Meinung nach. Und es gab natürlich viele Diskussionen in den vergangenen Jahren, wenn wir uns überlegen, bei der EM, glaube ich, 2018, war es eine EM oder WM? Ich weiß es gar nicht, das weißt du mir gleich sagen. Aber da haben sie ein sehr schlechtes Turnier gespielt. Und da mussten sie sich wieder hocharbeiten und haben ja jetzt gefühlt schon eine Art, ich will nicht sagen Dynasty, aber wenn du das auf den deutschen Basketball projizierst, ja, WM-Titel gewonnen, dann die 3x3 Basketballerin, die sollten wir nicht vergessen, weil ich glaube, das ist für die Entwicklung dieser Sportart in Deutschland ganz wichtig, haben Olympiagold gewonnen und dann jetzt dieser EM-Titel der Basketballer und das ist ja eine Mannschaft, die noch nicht an ihrem absoluten Peak ist. Ich glaube, sie könnte relativ nah dran sein, weil ein paar Leistungsträger natürlich nicht mehr 23, 24 sind. Aber trotzdem, Die können ja jetzt noch ein paar Jahre zumindest mal immer regelmäßig um die Medaillen spielen. Wir sollten jetzt nicht davon ausgehen, dass die ständig den Titel holen. Also das wäre, glaube ich, vermessen. Aber sie sind auf jeden Fall Medaillenkandidat. Das ist ja schon mal eine coole Sache. Im Handball ist es so, dass wir, wenn wir jetzt mal zurückschauen, jetzt im vergangenen Jahr eine Olympia-Silbermedaille gewonnen haben. Davor 2016 Olympia-Bronze-Europameister und davor war die letzte Medaille 2007, als wir Weltmeister im eigenen Land geworden sind. Also es ist historisch gesehen auch nicht so, dass wir jetzt ständig erfolgreich werden. Wir haben die größte Liga in Deutschland, die beste der Welt und das ist auch ohne jegliche Diskussion so, aber natürlich sehr viele ausländische Leistungsträger. Irgendwas muss sich aber beim DBB und in der BBL in den vergangenen 10 Jahren, sag ich mal, geändert haben, dass wir jetzt auf einmal so eine beständig gute Nationalmannschaft haben, die regelmäßig die Halbfinals erreicht. Das haben sie jetzt bei 4 Turnieren hintereinander gemacht, also eine gewisse Konstanz. Also nicht eine gewisse, sondern eine Konstanz. Woher kommt das? Kommt das alles nur von dieser Überfigur Dirk Nowitzki, die das große Vorbild war dieser Generation? Wie erklärst du dir das? Was haben die gemacht? Was haben die verändert?
Ja, Dirk spielt natürlich auch eine Rolle, weil er sicherlich natürlich ein Vorbild war für viele Kids. Viele Kids haben angefangen, einfach weil Dirk Nowitzki einfach den Basketball natürlich auch präsenter gemacht hat in Deutschland. Aber es gibt da ganz klare Gründe, warum der Basketball in Deutschland da steht, an der Spitze auch jetzt, wo er da steht. Muss ich ein bisschen ausholen. Also Anfang der 2000er, weiß ich, dann gab es ja damals dieses Bosman-Urteil oder ein bisschen früher sogar schon. Und dann gab es nochmal ein Folgeurteil, dass eben nicht nur Menschen aus der Europäischen Union, wenn sie ihren Job ausüben wollen in Europa, da eben nicht benachteiligt werden können. Also im Sinne von, als Franzose kannst du nicht in der deutschen Liga spielen, weil es irgendwie eine Quote gibt für Ausländer. Sondern damals wurden dann auch, ich weiß nicht, was der Fachbegriff war, aber es gab dann nochmal ein anderes Urteil, dass es eben nicht nur für EU-Staaten galt, sondern eben auch noch für andere Staaten. Und damals war es dann so, dass Jan Pommer, damaliger Commissioner, also quasi der Geschäftsführer der BBL, der Deutschen Basketball-Bundesliga, gesagt hat, okay, das ist jetzt alles rechtlich ein bisschen heikel. Ich glaube, wir stellen das einfach mal alle auf rechtlich wirklich sichere Füße. Und man hat damals gesagt, der DBB dann auch, okay, wir lassen alle Ausländerbeschränkungen fallen. Die galten damals, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, für die erste Liga, die zweite Liga und für die Regionalligen. Ich weiß nicht, ob es da drunter auch welche galt oder ob das egal war, aber natürlich die großen Ligen, das war dann das Feld, wo es dann natürlich Folgen hatte. Ich habe in dem Jahr, weiß ich noch, 99, 2000, habe ich damals in der Regionalliga gespielt, in Köln. Und wir wollten als Köln auch aufsteigen. Wir hatten 2 Amerikaner dazu gekauft, aber ich habe dann in der Regionalliga gespielt. Das war die beste Liga, in der ich unterwegs war, meine ganze Karriere, diesem einen Jahr, weil hatte man in Essen, waren es, glaube ich, 3 Amerikaner hatten die, genau. Ich glaube, Iserlohn hatte 2, 3 Jungs aus der Ukraine und aus Russland. Also jede Mannschaft, die irgendwie Ambitionen hatte, trat mit 3, 4 Ausländern an. Und das in der Regionalliga, wo du in den Jahren davor also einen hattest oder 2, wenn es wirklich hochkam. Und das hat natürlich das Niveau extrem gehoben. Mit dem Jahr dachte ich, boah, ist das geil. Ich habe gegen Röndorf gespielt, die hatten dann 2 Amerikaner, noch 2 Jungs, die früher in der ersten Liga gespielt haben. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber damals war ich eben auch schon 27, 28 und war ein gestandener Basketballer und fand es einfach cool, dass die Competition jede Woche so war, wie sie eben war. Nur die Kehrseite war natürlich, dass wir dann in der Bundesliga vor allem, wo das Geld ja dann noch ein bisschen mehr vorhanden war, auf einmal 10, 12 Ausländer pro Team hatten. Und was da eben passiert ist, ist, dass eine oder sogar 2 Generationen junger Nachwuchsspieler in Deutschland, die damals auch nicht unbedingt viel schlechter waren, würde ich sagen, als die, die danach kamen, einfach keinen Platz mehr hatten in den Top-Ligen. So, und das war in der ersten Liga so, stehen wir es auch in der zweiten Liga, weil klar, wenn ein Amerikaner frisch vom College kommt und denkt, ey, ich möchte mich empfehlen in Europa, der spielt erstmal für 1.500 € und irgendwie Wohnung und ein Auto, das ist dem erstmal egal. Ich war schon in amerikanischen oder besser gesagt in Wohnungen von Bundesliga-Amerikanern, die waren natürlich möbliert. Da stand ein Wagen vor der Tür, aber ich habe einen erlebt, das Mülleimer hat da einfach immer nur so eine Plastiktüte über den Stuhl gehängt, der dann irgendwie sich dann bei McDonald's ernährt, mehr oder weniger, und hat alles Geld gespart, weil er eben auch nicht viel bekommen hat. Und das war damals ein bisschen die Regel. Die Jungs haben einfach wenig Geld bekommen, die Deutschen wurden rausgedrängt, gerade die Jungen. Und so haben wir dann 1, 2 Generationen einfach komplett verloren. Und Gott sei Dank hat man damals aber gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen. Also wenn wir keine Spieler ausbilden und denen nicht den Raum geben, dann geht das hier alles kaputt. Weil natürlich so Identifikation, da war ja nicht dran zu denken. Wie denn? Die Jungs kamen, egal wo sie herkamen, waren 1, 2 Jahre da und dann gingen sie woanders hin. Wenn sie sich empfehlen konnten, irgendwo um woanders mehr Geld zu verdienen oder wenn sie zu schlecht waren, wurden sie nicht weiterverpflichtet. Und dann hat man aber angefangen, und das muss man sagen, da gab es dann erstmals, glaube ich, ich will nicht sagen in der Geschichte des deutschen Basketballs, aber auf jeden Fall, das war der fulminanteste Schulterschluss zwischen DBB und Basketball-Bundesliga, den es an vielen Stellen oft halt auch noch nicht gab. Aber da gab es den, dass man gesagt hat, okay, was können wir machen, um den Nachwuchs zu stärken? Was können wir machen? Was können wir einbauen, damit wir Nachwuchsspieler produzieren? Nach wie vor, trotz dieser Bedingungen. Und man hat angefangen, indem man gesagt hat, okay, wir brauchen ein Staffelsystem, eine Positivquotierung. Also nicht sagen, hey, nur zwei Ausländer, sondern man sagt halt, okay, es müssen, zum Anfang hat man gesagt, zwei Deutsche auf dem Mannschaftsbogen, also auf Mannschaftsmeldebogen stehen. Also zwei Deutsche müssen quasi im Team stehen. Und das steigert sich dann hoch bis 6 und 6. Also eine 12 Spieler können eingesetzt werden in einer Partie, 6 davon müssen Deutsche sein. Das war dann das Maximum, das haben wir momentan, das wurde jetzt auch weitergeführt. In der zweiten und dritten Bundesliga, es wurde damals aufgeteilt, die zweite Liga ist aufgeteilt worden in eine Pro A und Pro B. Da wurde gesagt, es müssen Deutsche auf dem Feld stehen sogar. Regionalligen und so, da war es dann egal, aber wenn ich mich richtig erinnere, aber das war das Wichtige, dass man sagt, okay, wir haben diese Positivquoten. Die Teams wussten, wir brauchen Deutsche in absehbarer Zeit, die das Niveau haben, sonst können wir hier nicht großartig mitspielen. Und was man auch gemacht hat, dann auf Bundesebene war, man hat eine Nachwuchs-Basketball-Bundesliga eingeführt und später dann auch noch eine für eine Jugend-Basketball-Bundesliga, also nochmal eine drunter. Also für Youngster die Möglichkeit, sich zu messen mit den besten Spielern des Landes, auch sichtbarer zu werden. Man konnte Talente auch zusammenziehen, dann gab es dann oft so Spielgemeinschaften, ne? Also dass junge Spieler in ihrem Heimatverein noch gespielt haben, aber dann vielleicht bei dem größeren Club noch im MBBL-Team. Und so hat man über Jahre einfach eine Struktur geschaffen, um die uns jetzt, muss man ehrlich sagen, auch viele Länder echt beneiden. Früher hat man immer selber neidisch nach Litauen geguckt oder nach Serbien oder nach Frankreich, Spanien. Und mittlerweile gucken viele Länder nach Deutschland und fragen sich, okay, was ist da passiert? Wieso sind die jetzt so gut? Wieso haben die auch nach dieser Generation, die gerade eben die Medaillen gewinnt, so viele U-Nationalmannschaften, die einfach echt, echt Erfolg haben? Und das lässt sich alles zurückführen auf diese Reformen. Und eben wirklich ein Bewusstsein bei den Profiteams, wir müssen ausbilden. Und auch die Bundesliga hat dann festgeschrieben, ihr müsst Stellen schaffen für Jugendtrainer, für hauptamtliche Jugendtrainer. Ihr müsst investieren in den eigenen Nachwuchs. Und jetzt weiß ich nicht, wie das im Handball läuft, aber im Basketball war das wirklich absolut, das war der entscheidende Punkt, dass man sich das in seine Statuten reingeschrieben hat. Wäre das nicht passiert, wären wir heute überhaupt nicht da. Sondern dann wäre vielleicht das passiert, was eigentlich über Jahre alle gesagt haben. Hey, wenn Nowitzki aufhört, dann fallen wir in ein unfassbares Loch. Und es gab da eine gewisse Delle, keine Frage. Du hast 2019 angesprochen, das war die WM in China, als man kläglich gescheitert ist. Aber selbst da hatte man schon das Talent. 2019 ist man angetreten, eigentlich mit einer Mannschaft, die eine Medaille hätte holen können. Nur hat es halt durch interne Verwerfungen nicht geklappt. Aber wie gesagt, das lässt sich alles zurückführen, dieses Talent, was wir jetzt haben und was noch kommt, auf diese Reform und das Setzen auf die eigene Jugend, was vorher einfach relativ lange Zeit eben gar nicht passiert ist.
Das ist deswegen sehr interessant, weil es eben eine krasse Reform war. 12 Spieler stehen beim Basketball im Kader, für alle, die jetzt nicht so firm sind mit dem Basketball. Und du hast angesprochen, es ist eine 6+6 Regelung. Jetzt haben wir in Deutschland sehr viele talentierte Handballspieler. Wir haben gerade einen Jahrgang mit Spielern, die jetzt mittlerweile so 23 Jahre alt sind, die vor 2 Jahren im eigenen Land auch U21 Weltmeister geworden sind. Wir haben immer wieder sehr, sehr gute Ergebnisse bei den Jugend- und Juniorenturnieren international, egal ob Welt- oder Europameisterschaft. Ich habe aber den Eindruck, dass die Durchlässigkeit in der BBL anscheinend höher ist, weil du eben die Hälfte des Kaders mit deutschen Spielern bestücken musst. Eventuell ist es natürlich ein Vorteil, dass du nicht so einfach aus der BBL absteigen kannst, weil es nicht immer einen Aufsteiger gibt, der Bock hat, hochzukommen. Das ist natürlich im Handball ganz, ganz anders. Da ist ein enormer Druck auf den Verein, unbedingt Leistung bringen zu müssen, weil es eben die stärkste Liga der Welt ist. Und wenn du in der BBL vielleicht einmal nicht die Playoffs erreichst, dann ist das nicht ganz so schlimm. Dann kannst du im nächsten Jahr wieder die Playoffs erreichen und dann mit deinem Verein wieder ein bisschen nach oben kommen. Und ich glaube, es gibt auch nicht so viele Vereine in der BBL, die so sehr nach dem Titel streben. Wir haben ja auch nicht so viele Kandidaten. Jetzt ist Ulm vor einiger Zeit mal Meister geworden, haben sie ganz, ganz viele Jahre drauf gewartet. Oldenburg war vor einiger Zeit mal Meister, aber natürlich dominieren eigentlich die Bayern und Alba. Das sind die beiden Vereine, die über viele Jahre den deutschen Basketball jetzt prägen. Alba natürlich noch viel, viel länger als die Bayern, weil das liegt natürlich daran, dass Uli Hoeneß dann irgendwann mal gesagt hat, ich möchte hier eine Basketballmannschaft haben. Aber lass uns mal ein bisschen über Gelder sprechen. Wie hoch ist denn der Etat einer Basketballmannschaft, wenn du sagst, die müssen hauptamtliche Jugendtrainer haben? Weil das ist etwas, wo ich im Handball denke, wir haben sicherlich sehr, sehr gute Jugendtrainer, auch bei den großen Vereinen in Deutschland. Aber manchmal denke ich mir, wie viel verdienen die eigentlich? können die davon eine Familie ernähren? Weil am besten ist es ja eigentlich, die besten Nachwuchstrainer Deutschlands oder die besten Trainer vielleicht sogar Deutschlands im Nachwuchsbereich zu haben und gar nicht bei den Profimannschaften. Weil wenn jetzt ein Trainer irgendwo unterwegs ist, ich sag mal in Gießen, ja, und das ist ein sehr, sehr guter Trainer, dann ist er vielleicht froh, mit seiner Familie immer in Gießen leben zu können, gar nicht den Druck zu haben, in der Bundesligamannschaft liefern zu müssen, sondern sagen zu können, okay, ich kann mich darauf fokussieren. Ich bin hier an meinem Standort, ich kann mich mit meiner Familie hier setteln und wir leben hier 20, 25, 30 Jahre vielleicht und ich muss nicht ständig irgendwo anders arbeiten. Dafür verdiene ich vielleicht ein paar Euro weniger als der BBL-Coach, aber es ist für mich okay. Also wie hoch ist der Etat einer Mannschaft, dass sie sich das so leisten können und ja auch müssen, weil es vorgeschrieben ist?
Was genau an Zahlen angeht, ehrlich gesagt, bin ich in der BBL relativ unbeleckt und weiß da wirklich nicht, wovon wir da wirklich sprechen. Ich weiß nur, dass es natürlich große Unterschiede gibt. Und wenn du ein Team hast wie die Bayern, die natürlich in der Euroleague unterwegs sind, das ist natürlich ein ganz anderer Etat als jetzt, wenn wir in die Liga, also Science City, Jena, denke ich, wird dann ein relativ kleines Budget haben. Aber du sprichst es an, also ich hatte vergangenes Jahr mal so eine kleinere Serie angestartet, um halt ein bisschen mal diesen Trainerjob in Deutschland zu beleuchten. Und da hatte ich zum Beispiel, weil du gerade Gießen ansprichst, Stefan Koch, ehemaliger, sehr, sehr renommierter BBL-Trainer, mein erster Zweitliga-Coach war das auch, der irgendwann in der Blüte seiner Coaching-Jahre gesagt hat, nee, ich höre auf, ich mache jetzt Speaker, der macht so Industrie, sag ich mal, Wirtschaftscoachings, kommentiert aber auch bei deinen Bundesligaspiele. Und da haben wir uns getroffen, er meinte auch, ne, ich habe eine Familie, ich wollte eben nicht mehr diese Jahresverträge, ich wollte nicht mehr den Grind und ich wollte einfach eine gewisse Sicherheit und ich denke auch, dass eine deutsche Trainer in Deutschland einfach relativ wenig Anerkennung finden. Da habe ich auch im Interview mit Hanno Stein, der lange in Vechta sich um Spitzenförderung gekümmert hat als Jugendtrainer und jetzt beim DBB arbeitet, um diesen ganzen Bereich aufzuwerten und da eben auch zu kämpfen dafür, dass eben gerade die hauptamtliche Jugendtrainer davon leben können, was sie halt machen. Aber das ist, so wie ich es verstehe, ja auch ein Problem, was weit über die einzelnen Verbände hinausgeht. Hanno hat das auch gesagt, wenn du in Deutschland Jugendtrainer bist und du erzählst das jemandem, dann wirst du gefragt, ah ja, was machst du sonst? Also, warum verdienst du dein Geld? So, während in anderen Ländern, du bist Jugendtrainer. Ach, krass. Da klatschen Leute Beifall nach dem Motto, ey, du kümmerst dich darum, dass eben hier wieder Talente nachkommen, dass wir eben wieder sich spanische, französische, englische Helden haben, dass das stellenweise einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Da muss man sich schon fragen, warum das so ist. Und man muss sich auch fragen, ey, was kann man da tun? Und der sagt, dass die Verbände ja eher in der Position des Bittstellers vielleicht. Was kann man tun von der Politik her, um diesen Beruf und das alles aufzuwerten, dass man einfach weiß, ich kann davon leben und dass es da gewisse Aufstiegschancen auch gibt, Verdienstchancen gibt, weil ich meine, es wird im Handball nicht anders sein. Also ich kenne das ja noch von früher, wenn du irgendwie Trainer warst irgendwo und was ich mehr haben wollte, ist also, keine Ahnung, was waren damals stellenweise 20 Mark die Stunde irgendwie. Es gab so eine Pauschale, die irgendwie steuerfrei war. Dann musste das irgendwie alles so halb illegal über den Tisch gehen. So Motto, keine Ahnung, hast du noch ein zweites Team trainiert, aber irgendwie auch nicht. Und dann hast du noch, was weiß ich, noch ein jetzt, wie heißt es jetzt, Minijob gemacht und so. Das sind ja alles Geschichten. Dass das überhaupt so sein muss, dass da gemauschelt werden muss, auch gerade im Breitensport, wenn dann mal Leute sich ein bisschen mehr kümmern wollen. Das darf eigentlich nicht so sein. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Problem, was weit darüber hinausgeht, was die Verbände und die Ligen erreichen können. Aber immerhin, man muss ja sagen, also die BBL hat eben diesen Passus da drin, dass es eben diese Stellen geben muss. Und da gibt es, glaube ich, auch klare Vergütungsmodelle, die da stehen. Aber ja, das wäre schön, wenn das vielleicht flächendeckend für alle Sportarten so wäre. Weil ich finde, man vergisst die Trainer halt auch oft. Ne? Ich meine, die Athleten, klar, mit Sporthilfe etc. ist eine Sache. Aber die Trainer, die müssen ja auch über die Runden kommen.
Ja, die müssen nicht nur über die Runden kommen, sondern die müssen natürlich auch gut sein. Und wenn sie das nur nebenbei und als Hobby machen, dann ist es in der Regel so, sie haben wahrscheinlich dann doch auch ordentlich Expertise, aber etwas nebenbei zu machen, da kannst du nie so gut sein, als wenn es dein Hauptjob ist. Wenn du dich darauf fokussieren kannst, das zu machen, was du vielleicht auch am besten kannst, wenn du gut bist in dem, was du kannst und hast dann die finanzielle Sicherheit, weil der Verband das auch vorschreibt, dass Summe X investiert werden muss in deinen Job, dann ist das natürlich eine sehr, sehr gute Sache. Ich habe den Eindruck, wenn du das so erzählst, dass der Verband halt zuletzt relativ viel, auch vielleicht in Zusammenarbeit dann mit der BBL, richtig gemacht hat, dass die viele gute Entscheidungen getroffen haben. Wenn du jetzt die letzten 10, 15 Jahre Revue passieren lässt, denkst du, dass die da auf einem extrem guten Weg sind und sehr, sehr wenig Fehler gemacht haben?
Ja und nein. Also ich meine, man ist ja auch immer als Journalist immer schneller meckern und denkt, bestimmte Dinge hätten auch besser laufen können. Aber man muss schon sagen, es gibt ja im Englischen diesen schönen Begriff Stacking the Wins, also dass man so Siege aufeinander stapelt. oder Stacking Them Days, also das heißt die Tage, an denen man Vollgas gibt, die muss man aufeinander stapeln und dann kommt was Großes dabei raus. Und wenn man sieht, was der DBB die letzten Jahre gemacht hat, jetzt zuletzt ja auch erst mit dieser neuen Athletenvereinbarung, die ja zum ersten Mal wirklich Männer- und Frauenteams auf eine Stufe stellt, da wurde ja viel draus gemacht, dass die das gleiche Geld jetzt bekommen als Prämie für einen EM-Sieg oder WM-Sieg. Das war die große Schlagzeile. Aber eigentlich, was da drunter steht, das war eigentlich das Wichtige. Dass man halt wirklich sagt, für beide Teams, Frauen und Männer, die gleichen Bedingungen schafft, dass die gleiche Anzahl von Physiotherapeuten, dass eine Kinderbetreuung geregelt ist, dass die Reisestandards dieselben sind, etc. pp. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, krass, da passiert wirklich was. Da geht man mit der Zeit, man merkt, dass da nicht alles richtig gelaufen ist und man versucht jetzt, in einer Zeit, wo es eben sehr, sehr gut läuft, wo sicherlich auch, würde ich vermuten wollen, es finanziell jetzt auch besser läuft für den DBB, weil mit Erfolg natürlich auch dann gewisse Sponsoren natürlich dazukommen, dass man jetzt auch nicht darauf ausruht, sondern einfach versucht, weiterzugehen. Da kommt aber auch viel von den Spielern. Klar, der Spielerrat oder Spielerinnenrat war natürlich auch sehr involviert in dieser Entwicklung, aber der DBB macht da schon jetzt einiges richtig. Das stimmt auf jeden Fall. Und dass man auch zum Beispiel die Weltmeisterschaft der Frauen 2026 in Berlin ausrichtet, ist ja auch so ein Punkt. Oder dass man jetzt eine Vorrunde oder eine Gruppenphase in der Eurobasket der Frauen in Hamburg hatte Anfang des Sommers. Das sind halt auch Dinge, wo ich sage, ja, das hätten sie vielleicht früher nicht unbedingt gemacht. Aber jetzt merkt man halt, dass so ein Engagement da ist, dass man das eigene Produkt zeigen will und dass man eben auch die eigenen Spielerinnen und Spieler zeigen will, weil das natürlich dann die nächste Generation auch wieder motiviert. Ich meine, ich war in Hamburg an einem Tag mit unserer kleinen Tochter, die ist jetzt auch 8 und spielt auch Basketball. Das war natürlich für die echt ein Erlebnis, dass dieses Länderspiel gegen Spanien lief da. Das war vorbei. Und es sind bestimmt, die Halle war jetzt relativ klein leider in Hamburg, wo gespielt wurde, aber da sind bestimmt auch, sagen wir mal, knapp 1000, 500 bis 1000 Zuschauer noch da geblieben nach der Partie. Die Spielerinnen sind kurz in die Kabine, kamen dann wieder raus und haben gesagt, mitten im Turnier, das war ja eine Europameisterschaft, dann haben sich da nochmal eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit genommen, um Autogramme zu schreiben, Fotos zu machen. Die hatten auch alle Autogrammkarten dann dabei. Und das war für mich einfach auch als Vater in dem Moment einfach geil, meine Tochter da zu sehen mit einer Frieda Bühner, mit einer Leo Fiebig, dass sie Fotos gemacht hat mit einer Alex Wilke. Und dann, weiß ich mal, wir waren abends dann im Hotel noch dann in Hamburg. Meine Frau war auch dabei und die hatten dann beziehungsweise zwei Zimmer bekommen. Und dann gucke ich nur rüber, ob unsere Tochter schon schläft. Und dann war sie an dem Schreibtisch, den sie da hatte in dem Hotel und hat dann halt die ganzen Autogrammkarten der Spielerin hingelegt und hat dann auf den kleinen Block, den es vom Hotel dann gab, mit dem Hotelstift hat sie dann draufgeschrieben, dass ich Frieda Nummer 20. Und Alex, glaube ich, Nummer 5, ich weiß nicht, hat sie die Spielernummern von den Spielerinnen daneben geschrieben, neben den Namen. So. Und das ist halt, das ist die größte Währung, ne? Dass man Kinder fasziniert, Basketball zu spielen. Und wie gesagt, da macht der Verband, da machen die Spielerinnen und Spieler momentan sehr viel richtig, weil das haben zum Beispiel die Männer auch gemacht nach dem letzten Länderspiel der Vorbereitung in Köln, dass sie sich da auch nochmal eine Stunde, anderthalb Zeit genommen haben und in der Arena noch Autogramme geschrieben haben. Und ja, also da muss man sagen, es passiert viel. Man wünscht sich immer noch ein bisschen mehr, gar keine Frage. Aber da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ich glaube, dass viele Handballer und Handballerinnen, insbesondere natürlich auch die Nationalspieler und Nationalspielerinnen, genau wissen, wie wichtig das ist, dass man das machen sollte und machen muss. Ich glaube aber, dass da der Verband auch manchmal ein bisschen das Problem ist. Der deutsche Handball ist ein bisschen verkrustet, ein bisschen altbacken und so weiter. Die Entscheidungsträger, die im DBB unterwegs sind, sind die eher jünger? Sind die eher kreativer? Sind die eher moderner? Oder ist das auch ein Verband, wo viele ältere Leute das Sagen haben? Wie sind die aufgestellt, dass da so eine Entwicklung möglich ist?
Ich glaube, es ist schon eher wahrscheinlich wie im Handball. Ich glaube generell, ich will nicht für jeden Verband in Deutschland sprechen, aber ich denke, wenn du Sportpolitik betreibst, und das ist ja nichts anderes, dann brauchst du ja auch ein gewisses Alter, denke ich, um oben anzukommen. Und wenn man sich ja die Führungsriege anschaut beim DBB, dann ist das natürlich eine, die älter ist. Also es gab auch zum letzten Bundestag in Wolfsburg dann einen Abend, da gab es dann so ein, zwei Fotos, die noch ein bisschen für Kritik gesorgt haben, weil es natürlich dann wenig Frauen waren, viele alte weiße Männer. Das ist ja dann einfach auch leider ein Fakt. Ob das dann alles so sein muss, weiß ich nicht, kann ich schlecht beurteilen, aber es fällt natürlich auf. Aber man muss sagen, dass natürlich an einigen Stellen, also gerade zum Beispiel Social Media, muss man sagen, macht der DBB auch überragend gut mittlerweile, weil man da eben auch junge Mitarbeiter reingeholt hat, die da halt was bewegen. Ich weiß, dass der verantwortlich für die Damen-Basketball-Bundesliga ein junger Mann ist, der auch mit vielen neuen Ideen kommt. Also das ist, glaube ich, wie gesagt, im Verband ist es immer so, dass du ein gewisses Alter haben musst, denke ich, um oben zu sein, aber du musst es halt durchlässig lassen für junge Ideen und für junge Leute. Und Ich glaube, warum solche Sachen passieren, wie zum Beispiel diese Autogrammstunden nach den Spielen beim Basketball, das hat eben viel mit den Spielerinnen und Spielern zu tun, weil die sich eben nicht verstehen als Profisportler, einfach da hinkommen, ihren Job machen, wieder nach Hause fahren. Und das hat man, glaube ich, bei den Männern natürlich sehr, sehr viel gesehen in den letzten Jahren, weil die das natürlich auch durch Magenta und durch die verschiedenen Behind-the-Scenes-Geschichten, die es da halt gibt. Jetzt kommt dann nächstes auch nochmal so ein Film raus. Ich glaube, Ende der Woche oder Anfang nächste Woche. Da kann man ja klar erkennen, dass sich die Jungs, und aber für die Frauen muss man das Gleiche sagen, die verstehen sich eben auch so ein bisschen als Botschafter ihres Sports und nicht eben nur zufällig mit die besten Spieler, Spielerinnen in Deutschland, die dann da hinkommen und Spiele gewinnen und nicht, sondern sie verstehen, dass sie eine Verantwortung haben eben für den Nachwuchs und dass da eben auch eine Leidenschaft entsteht, ein Interesse entsteht. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn jetzt die Spielerinnen und Spieler mit den Spielerinnenrat, Spielerrat nicht so dafür gekämpft hätten, dass es da jetzt eine Gleichberechtigung gibt bei der Athletenvereinbarung, dann hätte es das auch nicht gegeben. Also es wäre vom Verband sicherlich selber nicht gekommen. Also um das kurz zu erklären, also bei der Europameisterschaft der Frauen haben die Frauen ohne Athletenvereinbarung gespielt, was eigentlich ja auch nicht wirklich geht. Aber man hat sich dann halt hat dann verhandelt und dann kam es halt danach dann zu dieser neuen Vereinbarung. Also ich glaube von den Spielern, das darf man nicht unterschätzen. Ich will nicht sagen, die treiben den Verband vor sich her, das wäre auch falsch, aber die bringen Ideen. Die haben wirklich Begehrlichkeiten, die verstehen ihre eigene Verantwortung. Und der werden sie mehr als nur gerecht, würde ich sagen. Und dann kann man auch einen Verband, der dann vielleicht auch ein bisschen zu alt ist, kann man dann aber auch neue Ideen vermitteln. Weil natürlich auch in dem Fall, gerade von beiden Nationalmannschaften, also der Abschneiden bei der Eurobasket war ja auch historisch gut, der Frauen, dann kann man den Verband auch mit diesen eigenen Erfolgen unter Druck setzen und dem auch zu Schritten nach vorne zwingen, glaube ich.
Erstmal nochmal die Geschichte von deiner Tochter, die da im Hotelzimmer irgendwie die Nummern der Spielerinnen hinter den Namen schreibt. Das ist natürlich sensationell. Und genau das ist, glaube ich, auch das, was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir Gesichter etablieren wollen in Sportarten. Darüber wird ja immer wieder gesprochen, dass wir Gesichter brauchen, dass die Kids und Jugendlichen Vorbilder brauchen, logischerweise. Jetzt war das im Basketball über viele Jahre halt einfach nur Dirk Nowitzki, aber mittlerweile haben wir ja auch die 3x3-Basketballerin, die ich angesprochen habe. Ich kenne Svenja Brunkhorst persönlich aus der Zeit von Olympia 21, beziehungsweise ja Tokio 2020 ja eigentlich, wo sie für Eurosport kommentiert hat, da haben wir uns persönlich kennengelernt. Und wenn du merkst, was das für Charaktere sind, wie gut die sind als Charakter, dann ist das sensationell. Jetzt haben wir ja auch mit Niara Sabali und Leo Fiebig, die du ja eben schon genannt hast, zwei WNBA-Champions, jetzt zwar ausgeschieden aktuell in den Playoffs, aber auch da haben wir sportlichen Erfolg vorzuweisen. Wir haben bei den Männern dieses fantastische Team als Welt- und Europameister. Dadurch haben wir sehr, sehr viele Gesichter. Jetzt hast du gerade eine Sache aber angesprochen, auf die ich nochmal zurückkommen wollte, und zwar mit der Spielergewerkschaft. Das ist ja etwas, das ja vor allem auch über die NBA kommt natürlich. Da gibt's auch eine Players Association, die relativ gut organisiert ist, die auch viel Macht hat, die auch nicht davor zurückscheut, mit dem Commissioner der NBA, Adam Silver, dann auch mal in Clinch zu gehen und zu sagen, nee, wir wollen hier Veränderungen, das muss anders werden, das muss besser werden, die wirklich auch teilweise bis an die Grenzen gehen, bis sie eben dann auch aus ihrer Sicht das Ergebnis bekommen, was ihnen wichtig ist. Das haben wir natürlich so im deutschen Handball oder im Welthandball überhaupt gar nicht. Das ist vielleicht auch ein Vorteil des Basketballs. Würdest du sagen, dass das etwas ist, was sie aus den USA gelernt haben, was sich dann halt jetzt auch hier im Verband auswirkt, und zwar sehr positiv?
Ich glaube, Athletenvereinbarung gibt es ja wahrscheinlich mehr oder weniger bei jedem Sport, bei jeder Nationalmannschaft. Ich weiß, dass es im Basketball so war, dass jetzt nicht unbedingt die NBA da ein großes Vorbild war, wo natürlich jetzt viele von denen, oder ja, natürlich einige NBA-Spieler haben, die wissen, wie es auch laufen kann, dass eben, das nennt man ja collectively bargained, dass eben Rahmenbedingungen für den Sport eben von beiden Seiten, Spielergewerkschaft und Liga in dem Fall, verhandelt werden müssen. Dass man verhandelt, wie machen wir das eigentlich? Wie teilen wir das Geld zum Beispiel auf, was wir einnehmen mit der Liga und so? Aber ich weiß, dass für die Athletenvereinbarung der deutschen Spielerinnen und Spieler mit dem DBB war zum Beispiel Australien ein großes Vorbild. Die haben zum Beispiel auch so einen CBA, nennt man das, also besetzt Tarifvertrag, der eben Sachen festlegt zwischen den Spielerinnen und Spielern und eben dem Verband. Und das ist dann auch nichts anderes als eine Athletenvereinbarung. Wahrscheinlich ist dann auch in Australien noch ein bisschen detaillierter alles, ein bisschen aufgeführt. Aber klar, dass man eine gewisse Teilhabe hat und die natürlich auch möchte, und man nicht irgendwie immer nur froh sein muss, dass man dann irgendwie eingeladen wird zur Nationalmannschaft. Das ist vielleicht ein Bewusstsein, ich weiß nicht, ob das super neu ist. Ich denke, es gab es früher irgendwie auch schon. Aber es ist vielleicht neuer jetzt, wenn es um die deutschen Basketballer geht und Basketballerinnen, dass sie vielleicht auch im Schulterschluss auftreten. Und wie gesagt, aus einer Position der Stärke. Ich meine, klar, wenn du bei Europameisterschaft 18. wirst, kannst natürlich schlecht irgendwelche Forderungen stellen. So, das muss man auch sagen. So sinnvoll und so nachvollziehbar, die vielleicht auch sind. Von daher, glaube ich, kommt da im Endeffekt eins zum anderen. Ich gebe dir recht. Ich meine, klar, gerade die NBA-Profis, also Dennis Schröder zum Beispiel, muss man sagen, der hat natürlich sehr, sehr früh auch in seiner Nationalmannschaftskarriere gesagt oder darauf gepocht, dass gewisse Standards gelten müssen, die er aus der NBA gewohnt ist. So. Und das hat damals nicht jeder gut gefunden. Und muss man sagen, vielleicht war auch die eine oder andere Forderung vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz. Aber am Ende hat er schon recht. So. Und das sieht man jetzt ja auch. Also, ich meine, wenn wir uns überlegen, Dirk Nowitzki hatte auch als NBA-Spieler immer noch lange Zeit immer noch jemanden, mit dem er auf dem Zimmer gepennt hat. So. Das darf sagen auch eigentlich keinem mehr erzählen. Also, wie willst du das rechtfertigen, dass jemand, der Multimillionär ist, eigentlich dann sich ein Zimmer teilt über 3-4 Wochen im Sommer beim Nationalmannschaftslehrgang und dann bei einem großen Turnier? Wie soll das eigentlich funktionieren? Du willst ja einfach eigentlich das Maximale an Leistung abrufen und dann, das war ganz blöd gesagt, hast du ja am Zimmer, der schnarcht. Ich weiß nicht, ob die geschnarcht haben auf seinem Zimmer, aber ne, das sind so Sachen, da hat sich halt auch eine Menge getan und das hat sicher auch damit zu tun, dass viele Spieler das aus der NBA mittlerweile ein bisschen anders kennen.
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ist das so, dass jetzt zum Beispiel bei dem Turnier in Tampere und Riga die Spieler alle auf dem Einzelzimmer unterwegs sind? Weil das ist im Handball nicht so.
Ja, das ist mittlerweile so, ja.
Okay, sehr erstaunlich. Dann sind ja auch entsprechend Gelder vorhanden. Ist der DBB ein Verband, der finanziell gut aufgestellt ist oder gibt es da eher Schwierigkeiten?
Auch da bin ich nicht ganz vertraut mit den Zahlen, aber ich sag mal so, wenn man sieht, wer momentan alles sponsort, wenn man es vergleicht mit früher, wo es dann quasi, weiß ich, nur Obi war, dann würde ich schon vermuten wollen, dass es dem DBB jetzt finanziell um einiges besser geht als noch in den Zeiten Anfang der Karriere von Dirk Nowitzki oder so.
Ja, der Obi Bieber, eines meiner All-Time-Lieblingsmaskottchen, das muss ich natürlich sagen. Ja. Ich war mal hier in der Dortmunder Westfalenhalle, direkt bei mir ums Eck. Habe ich zwar noch nicht in Dortmund gelebt, aber da kann ich mich noch erinnern, da war ich bei einem Länderspiel, ich glaube Deutschland, Griechenland oder sowas und das Highlight war der Obi Bieber. Aber Spaß beiseite, du hast jetzt eben nochmal erzählt von diesem Collective Bargaining Agreement, vielleicht kurz nochmal als Erklärung, also das ist der Tarifvertrag, man handelt den halt gemeinsam aus und beide Seiten müssen den dann unterschreiben und wenn eine Seite keinen Bock hat, dann streikt die NBA halt. Also entweder die NBA sperrt die Spieler aus oder die Spieler sagen, wir haben keinen Bock und wir spielen selber nicht, aber das sind natürlich auch Dinge, die wollen wir ja auch eigentlich gar nicht in Deutschland so haben, das ist ja auch klar. Ich möchte nochmal auf 2-3 Punkte zum Abschluss unseres Gespräches zu sprechen kommen und zwar geht es um die Wahrnehmung des Handballs aus Sicht eines Basketball- und Sportfans, der du ja auch auf jeden Fall auch bist. Wie siehst du den Handball und welche Gesichter, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass wir ja Gesichter etablieren müssen in jeder Sportart, um erfolgreich zu sein. Welche Gesichter aus dem Handball sind dir sofort präsent? Jetzt hast du natürlich mit Uwe Gensheimer beispielsweise einen schon persönlich getroffen, du wirst ein paar mehr kennen, aber so randommäßig, wer fällt dir spontan ein, wo du auch denkst, der wird wahrscheinlich über den Handball hinaus auch bekannt sein.
Über Handball hinaus weiß ich nicht, aber wenn ich Handball höre, dann denke ich immer daran, sicherlich, passt auch gut zum Thema, einfach die prägendsten Handballerinnerungen, die ich halt habe. Und das wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen lachen. Also Vlado Stenzel und Erhard Wunderlich, so das sind die Jungs, mit denen ich halt groß geworden bin. Mit Gummersbach, Großwaldstadt. Also das waren damals ja Sportschau 80er Jahre, da hat man natürlich auch Handball gesehen und natürlich auch die Turniere, die damals ARD, ZDF liefen. Da habe ich damals natürlich auch, wie alle Sportler, ob es jetzt Eishockey war oder sich auf das, was weiß ich, Springreiten, das Hamburger Derby, wie heißt das da, egal. Jedenfalls habe ich damals alles mit meinem Vater geschaut und Handball, weiß ich noch, also das mich immer auch genervt hat am Ende mit Zeitspiel, dass es da keine richtige Uhr gab. Also bevor ich Basketball gespielt habe, dann mit Shotclock, wusste ich immer schon, das kann eigentlich keine so geile Regel sein, wenn man das einfach nur so die Schiris entscheiden lässt, Pi mal Daumen. Und Handball für mich war immer ein Sport. Ich, klar, wir sind in der Schule auch gespielt. Ich weiß ja, dass wir auch mal mit dem, also in Wolfsburg war das genau, in unserem Herrenteam mal, weil irgendwie wir freitags mal in der Halle waren, wo dann die Handballer vorher drin waren, weil man gegen die irgendwie mal Handball gespielt. Also als Sport fand ich es relativ langweilig, es selber zu betreiben, weil ich mir dachte, ja irgendwie so richtig geil kreativ, außer wie Camper-Trick oder drehst den Ball so ein bisschen an, ist da irgendwie auch wenig, das ist einfach mehr so, Hauptsache du hast eine geile Wurfschlinge und ziehst einfach da eiskalt durch. Irgendwie ist es auch ein ziemlich, wie soll ich das sagen, zweidimensionaler Sport, weil du eigentlich immer nur vor dieser Mauer hin und her spielst, so, also ganz natürlich jetzt wegen auf dünnes Eis, aber es ist natürlich längst nicht so viel möglich wie im Basketball, weil du natürlich das ganze Halbfeld hast, weil du Transition hast, also ein Fastbreak oder Schnellangriff, Tempo-Gegenstoß, wie es bei euch heißt. Deswegen habe ich Basketball immer sehr vorgezogen, auch Fußball vorgezogen, über Handball, was selber Spielen anging, aber was mir als Kind bei mir eingeprägt hat, war natürlich diese Dramatik, die es dann halt gibt in den letzten Minuten bei einem knappen Spiel, also ne, mit Zeitspiel, ja, nein, mit den Wechseln, dann kurz vor Schluss und weiß jetzt nur noch diese eine Chance und so. Das fand ich immer ganz cool so als Zuschauer. Aber ich muss sagen, heutzutage, ich weiß, wir haben die beste Handballliga der Welt. Ich weiß, dass wir da auch echt brutal erfolgreich sind oder zuletzt erfolgreich waren. Aber für mich hat es immer so, und ich denke natürlich auch viel mal nach so über den Status von Basketball in Deutschland und BBL und warum das eigentlich in der BBL gar nicht so wirklich gut funktioniert. Und dann denke ich immer so, ja gut, aber die BBL ist eben ein sehr regionales Phänomen. Man muss in die Arena gehen, um zu erleben, was die BBL eigentlich ausmacht, weil sie am Fernsehschirm, finde ich, relativ wenig hermacht so. Und ich finde, beim Handball sind die Probleme noch mal größer. Also das ist ja halt, wenn wir jetzt abgesehen von der Leistungsfähigkeit der Liga sehen, ist es halt ein sehr regionales Phänomen. Dann noch nicht mal irgendwie in, was weiß ich, also nicht mal wie Bonn, Frankfurt, München, Berlin, sondern das sind natürlich dann Traditionsstandorte. Ich will keinem zu nahe treten, aber wenn Kids heutzutage Großwaldstadt hören würden oder Gummersbach, würde ich sagen, wo ist denn das Dorf? Was ich meine? Also ich glaube einfach, das hat sehr so diesen alten Turnhallen-Mief hat der Handball für mich in vielerlei Hinsicht. Und klar, jeder hat mal Handball in der Hand gehabt. Jedes Dorf hat gefühlt eine Handballmannschaft, was im Basketball längst nicht so ist. Aber für mich ist Handball irgendwie so ein bisschen abgehängt worden. Einfach so auch von den Sportlern, die ich mir dann gerne anschaue. Obwohl ich weiß, dass wir da gut sind. Und ich sogar 2008 in Peking bei zwei Handballfrauen spielen war. Ohne deutsche Beteiligung. Aber ja, es ist irgendwie, ich will nicht mal sagen, dass es aus der Zeit gefallen ist als Sportart, aber für mich bietet es relativ wenig an, was ich irgendwie cool finde. Also es ist blöd, wenn das ein 52-Jähriger sagt, aber ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie ein Highlight-Reel vom Handball gesehen habe. Aber vielleicht ist mein Algorithmus auch mittlerweile komplett versaut. Ja, weiß gar nicht. Wahrscheinlich haben wir schon alle abgeschaltet. Aber ja, Handball ist nicht so auf meiner Prioritätenliste weit oben, obwohl es mir als Kind, wie gesagt, sonst würde ich ja Vlado Stenzel als Namen nicht in meinem Kopf drin haben und er hat wunderlich. Wo es mich da schon, was die Dramatik angeht, fasziniert hat.
Finde ich mega spannend, was du da gerade sagst. Also eigentlich hast du den Handball gerade ziemlich gedisst. Aber ja, das ist ja vor allem auch ein Blick von draußen auf unsere Sportart. Aus einer anderen Sportart, die gerade extrem erfolgreich ist. Weil die Debatte, die ich immer anstoße in, ich sag mal, in den letzten 2 Jahren ist, wir müssen im Handball extrem aufpassen, dass der Basketball innerhalb Deutschlands nicht massiv an uns vorbeizieht. Und ich habe das Gefühl, dass er das längst getan hat, weil er die jungen Leute erreicht, weil er hipper ist, weil er cooler ist. Du kannst natürlich auch Basketball auf jedem Schulhof mittlerweile spielen. Da hängen dann Körbe und du kannst einfach da hingehen und zocken. Selbst wenn Wochenende ist, da hängen die Körbe dann immer noch, kannst du immer noch auf den Schulhof gehen, da zocken. Das ist ein riesiger Vorteil des Basketballs. Ja, früher haben wir alle immer auf diesen Steintischtennisplatten mit Stahlnetz gespielt. Irgendwann gab es dann halt die Basketballkörbe, als diese Streetballwelle Mitte der 90er dann nach Deutschland überschwappte. Und ich glaube, dass das ein riesiger Vorteil ist. Und wenn ich das höre, was du gerade gesagt hast in deiner letzten Antwort, dann denke ich mir, boah, das ist ja noch viel extremer, wie wir als Handball von außen gesehen werden, als ich mir das gedacht habe. Du hast gesagt, Schulsporthallen-Mief oder wie du es ausgedrückt hast. Und wir sind mittlerweile eigentlich fast nur noch in echt modernen Arenen unterwegs, zumindest in der ersten Liga. Ja, da gibt's auch Ausnahmen, aber ich sag mal, bei mindestens 10, 12, 14 Vereinen sind wir in einer echt guten Arena unterwegs, wo auch die BBL-Arenen nicht besser sind. Ja, das muss man auch klar sagen. Und trotzdem ist das dein Blick auf die Dinge. Finde ich jetzt als Handballer relativ, wow, also schockt mich ein bisschen, dass es so extrem ist.
Also ich muss sagen, ich meine jetzt auch nicht nur die HBL, weil ich meine, ich habe auch keinen Dein, deswegen also habe ich da auf Ewigkeiten schon nicht mehr drauf geguckt. So. Aber ich meine generell den Sport, ehrlich gesagt, weil, soll ich es beschreiben? Also vielleicht noch mal ein bisschen Highlight-Geschichten. Also ich meine, es ist ja immer das Problem, dass man selber sich in so einer Bubble bewegt mittlerweile, egal ob man jetzt einen YouTube-Account hat oder sich Instagram oder sonst was. Man konsumiert ja oft dann nur noch die Dinge, die man eh schon immer konsumiert. Die Algorithmen geben einem immer mehr davon. So, man sieht da selten neue Sachen. Aber wie gesagt, beim Handball, ich finde halt, sagt den Sport an sich, und ich bin es auch nicht jemand, der immer nur Spektakel braucht. Also ich kann mich auch, ich bin leider Gottes Fan vom VfL Wolfsburg im Fußball, ich kann mich auch an einem, und meistens spiele beim VfL, dann wirklich in irgendeinem Scheißspiel nicht ergötzen, aber ich lasse über mich ergehen und investiere 1,5 Stunden einfach irgendeinen Scheiß 1:1 zu sehen. So. Und das ist auch jetzt kein großes Highlight, so, und da sitzt auch keine Fallrückzieher beim Fußball oder sowas, aber es ist halt irgendwie, naja, es ist eine andere Ebene, die mich da catcht. Aber im Handball, es ist so, dass ich jetzt gar nicht wüsste, was ich verpasse, weißt du, was ich meine? Also, wenn ich so denke, im Fußball, klar, kann es ein krasses 4:3 geben, irgendwie so, oder einfach geile Buden, was irgendwie ein Strahl 35 Meter, der da irgendwie einschlägt. Und wie gesagt, klar, Kempertrick, also ich angedrehte Dinger, wie ein super frecher 7 Meter und so. Natürlich, das gibt's ja alles, aber ich finde, was mir einfach beim Handball rein so als Sportästhet einfach wahnsinnig abgeht, ist eben die Dynamik, weil Klar, es gibt auch mal Tempo-Gegenstöße, es gibt auch mal eine offene Mann-Deckung. Ich meine, außer hat sich irgendwas krass verändert in den letzten 30 Jahren, aber das ist ja irgendwie einfach nur ist ja super selten. Und dieses Spielen rund um den Wurfkreis, das ist für mich einfach so, das ist einfach super altbacken. Weißt du, was ich meine? Weil im Basketball kann man sagen, ist momentan auch nicht alles rosig, ist es auch nicht. Es werden viel zu viele Dreier genommen, die nicht genommen werden sollten. Aber auch da gibt es solche und solche Spiele. Fußball ist sicherlich auch nicht, wie gesagt, super attraktiv in vielerlei Hinsicht, aber es gibt eben eine gewisse Dynamik, eben weil du viel, viel Platz eben beackern musst und dann auch mal schnell nach vorne spielen kannst. Ich sehe das im Handball irgendwie nicht, aber das ist eine super, super subjektive Sicht der Dinge. Und da wird es sicherlich Sachen geben, die ich jetzt komplett unterbewerte. Aber wenn ich so denke, obwohl, ich sag mal so, eine Sache, die mich gerade ein bisschen stutzen lässt, also wir hatten letztens hier in der Grundschule den Handballtag, wo ich mir dachte, okay, krass, wieso gibt es denn keinen Fußball- und Basketballtag? Dann gab es aber auch einen Fußballtag vom VfW Wolfsburg hier organisiert. Und man muss schon sagen, sobald du Kindern hilfst, diesen Sport zu erleben, dann finde ich es natürlich erstmal gut, gar keine Frage, weil sie es eben nicht ausüben. Ne? Die haben verschiedene Stationen dann gehabt und so. Und unsere Tochter war dann auch irgendwie so, ich glaube, ich will Handball mal gucken im Verein irgendwie. Aber als wir dann Basketball gemacht haben, war auch dann Basketball auf einmal wieder, also ich mit ihr auf meinem Platz hier gespielt habe, war das der Favorit. Von daher, wenn man es erlebt, ist es wahrscheinlich was anderes. Aber ich glaube wirklich rein vom medialen Highlight-Wert, glaube ich, hat Handball echt im Hintertreffen, was so Basketball, wahrscheinlich auch Eishockey angeht und Fußball. Und da denke ich, ist ein Riesenproblem, gerade wie du auch sagst, dass es im Handball auch so ist, dass das ein relativ älteres Publikum ist.
Ja, und was natürlich dann auch ein Nachteil des Handballs ist oder anders, ein Vorteil des Basketballs, durch die 82 Spiele in der Regular Season, die jede NBA-Mannschaft hat, werden natürlich auch viele Highlights kreiert. Und wir haben unter anderem mit, das ist ja ein großes Thema, da will ich nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber Inside the NBA mit so Koryphäen wie Charles Barkley oder Shaquille O'Neal, sehr, sehr meinungsstarke, aber auch sportlich erfolgreiche Koryphäen, die mittlerweile im NBA- und Basketballjournalismus unterwegs sind, die uns vielleicht im Handball abgehen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass es natürlich eine Sprache gibt, die alle sprechen, die im Basketball groß ist, das ist Englisch. Und das haben wir im Handball nicht. Handball ist eine eigentlich mehr oder weniger fast europäische Sportart, die kaum in Afrika gespielt wird, kaum in Südamerika, gar nicht in Nordamerika gespielt wird, in Asien auch nur sehr, sehr vereinzelt. Und da hat der Basketball auch einen riesigen Vorteil. Also du kannst im Basketball in vielen Ländern Geld verdienen, in ganz Europa fast, dann natürlich in der NBA. Du kannst auch in China oder in der ABA, heißt sie, glaube ich, in Australien Basketball spielen und damit Geld verdienen. Und das ist im Handball einfach nicht so. Also wir bewegen uns in einer viel, viel kleineren Blase. Das ist das eine. Und du hast dieses Wort Blase ja auch selber in den Mund genommen. Und natürlich, mein Algorithmus zeigt mir auch dynamische Szenen aus dem Handball, Dre. Ja, so ehrlich muss ich ja sein. Also wir haben auch viel Dynamik im Handball. Aber ich kann deine Sicht der Dinge nachvollziehen, dass wir immer auf diesem Halbfeld eigentlich unterwegs sind und da immer nur mehr oder weniger in eine Richtung spielen. Und das beim Basketball natürlich dann noch ein bisschen anders ist, weil man da einfach mehr Platz und Raum hat. Ich finde manchmal den NBA-Basketball aktuell ein bisschen statisch, weil alle nur irgendwie aus 9 Metern abdrücken und einen Dreier werfen wollen. Ja, deswegen bin ich, was das angeht, relativ kritisch und gucke dann mehr College-Basketball oder beispielsweise mal ein geiles Spiel in der Euroleague. Das nimmt mich dann mehr mit als Zuschauer und als Fan, als das bei einem normalen NBA-Spiel der Fall ist. Aber ich merke, es fehlen Gesichter, aktuelle Gesichter, obwohl wir geile Spieler haben. Basketballspieler scheinen unglaublich locker zu sein. Und da möchte ich nochmal zwei letzte Punkte ansprechen. Du hast eben von dieser Doku gesprochen, die jetzt dann rauskommt bei Magenta. Die haben die Basketballer begleitet während dieses Turniers. Jetzt konnte man ja vorher ahnen, da kommt auf jeden Fall was Gutes bei raus. Entweder am Ende Frust und Drama, weil sie nicht den EM-Titel gewonnen haben, obwohl sie das auch klar als Ziel geäußert haben. Oder aber sie feiern eine große Party, wie sie das jetzt getan haben, weil sie das Ding gewonnen haben. Und egal, was dabei rauskommt, du hast natürlich einen geilen Film. Ja, das ist ja klar, weil die auch authentisch sind und emotional und so weiter. Ich weiß, dass im Zuge der Heimeuropameisterschaft 2024 der DHB ein Angebot abgelehnt hat, wo es darum ging, die Nationalmannschaft hautnah während des Turniers zu begleiten. Das ist ja eine absolute Katastrophe. Also du hast die Möglichkeit, das einmal so nach außen zu präsentieren und dann sagst du, nee, das wollen wir nicht. Danke, stopp. Nee, auf gar keinen Fall hier mal in die Kabine mit einer Kamera oder uns eng begleiten, weil es könnte ja Misserfolg sein. Es könnte ja negative Auswirkungen haben. Also da, glaube ich, sind die Basketballer den Handballern meilenweit voraus, weil ich glaube nie, dass das im Basketball eine große Diskussion wäre.
Also müssen wir uns erklären, Magenta Sport zeigt ja die Nationalmannschaftsspiele, zumindest haben sie jetzt, also haben alles immer frei übertragen für alle. Das ändert sich jetzt beim nächsten großen Turnier 2027, das macht ja dann Pro7, aber die ganze Turnier läuft meines Wissens dann hinter der Paywall bei Magenta. Aber Magenta hatte halt embedded bei der Mannschaft beim dritten Turnier, nee, ich glaube Olympia nicht, aber bei der WM auf jeden Fall auf Okinawa und Manila und jetzt eben in Tampere und Riga, hatte man eben embedded zum einen einen Kameramann und eine Social Media Frau. Aber gerade natürlich der Kameramann ist jemand, der einfach jetzt über Jahre natürlich auch das Vertrauen von den Jungs gewonnen hat, wo auch klar ist, wenn irgendwas nicht gesendet werden soll, wird es auch nicht gesendet. Aber natürlich weiß ich jetzt auch nicht, ob es Absprache vorher gab, es passiert auf jeden Fall einen Film oder wir machen es nur im Erfolgsfall oder man spricht vorher ab. Das ist immer die Frage, was in solchen Verträgen halt drinsteht. Aber wenn man überlegt, was eigentlich Menschen an den Sport oder auch an sportliche Persönlichkeiten bindet oder generell heutzutage, ob es jetzt Influencer-Geschichten sind oder irgendwie Streaming-Geschichten oder so. Man will ja mit Leuten mitfiebern. Man will ja wissen, wie die Geschichte weitergeht. Aber man muss dafür auch irgendwie erstmal eine Geschichte kennen. Und natürlich, der Sport schreibt selber auch Geschichten. Jedes Spiel ist eine Geschichte. Jedes Turnier, einfach nur, wie es sportlich ausgeht, ist eine Geschichte. Aber sobald du, glaube ich, und das trifft nicht nur auf Kinder und Jugendliche zu, sobald du selber als Mensch erlebbar bist, dann wächst du ja, wenn es gut läuft, bei demjenigen, der zuschaut, einfach nochmal ein ganz anderes Interesse. So ein ganz anderes Interesse eben, dass man wissen will, wirklich, wie geht's denn aus? Wie geht's denn in dieser Geschichte von diesem Sportler, von dieser Sportlerin? Wie geht's da weiter? Und natürlich kann man es auf verschiedenste Arten erreichen. Man kann als Athlet sehr aktiv auch auf Social Media sein. Muss man sagen, muss machen viele der Nationalspieler zum Beispiel gar nicht. Also ne, die machen einfach nur das Allernötigste. Jemand wie Dennis Schröder macht unglaublich viel. Der hat ja auch gefühlt seinen halben Aufenthalt in Tampere und in Riga gestreamt auf Twitch live. Aber ne, das bindet natürlich Menschen an dich, die sagen, hey, ich habe Aktien an diesem Menschen nicht. Ich will wissen, wie es weitergeht. So, das kannst du auch erreichen, indem du halt solche Dokus halt machst und die halt dann ausstrahlen lässt oder dich öffnest dafür oder generell auch du selber als Verband Social Media machst, um wirklich die Leute immer wieder zurückzubringen. Und wenn du dich dagegen sperrst, naja, glaube ich, hast du einfach auch relativ wenig Chancen heutzutage, einfach weil die Konkurrenz ja auch sehr groß ist. Also die Konkurrenz, Augäpfel auf den eigenen Content zu reißen, die war ja noch nie größer. Ist ja nicht mehr die 80er, wo wir 2, 3 Fernsehkanäle haben und wenn dann der Handball oder Basketball läuft, dann man schaltet die Sportschau ein, dann sieht man es halt zwangsläufig. Sondern man muss sich darum bemühen. Und wenn man das nicht macht und die eigenen Gesichter, die eigenen Athleten nicht zeigt und nicht nahbar macht, dann, glaube ich, verschenkt man da eine Menge Potenzial am Ende des Tages. Und man muss ja auch sagen, ich meine, es ist geil, das läuft. Ich kriege es zumindest mit, dass natürlich gerade im Vergleich zum Basketball, Handball auf Dein ja einfach ein absoluter Renner ist. Das ist trotzdem hinter der Paywall. Das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen denke ich, jeden Weg, den du gehen kannst, um Menschen, deine Sportler zu zeigen, auch natürlich auf gewisse Art und Weise seinen Sport, aber ne, die Menschen zu zeigen, die den Sport ausüben und was die ticken lässt und was die besonders macht, umso besser. Dann gewinnt der Sport dadurch. Und wenn du sagst, wenn du es nicht machst, dann kann man ja ich heutzutage, ehrlich gesagt, in diesem Medienumfeld, in dem wir leben, nicht mehr helfen.
Dann passt ja meine letzte Frage mehr oder weniger gut rein. Ich habe das Gefühl, der Basketball in Deutschland hat den Handball überholt. Fühlt sich der Basketball aus deiner persönlichen Wahrnehmung her aktuell als Mannschaftssportart, vielleicht sogar als Sportart Nummer 2 in Deutschland hinter dem Fußball?
Ja, fühlt sich schon so an. Gleichzeitig ist es nicht immer schwer, das zu beurteilen, weil ich, wie gesagt, auch so ein Fachidiot bin. Man muss sich auch sagen, klar, wenn man jetzt schaut auf die Zahlen, die bei Dein erreicht werden, also man kriegt ja irgendwie keines wirklich, aber was man hinter vorgehaltener Hand ein bisschen hört, dann muss man sagen, gut, dass die Bundesliga sicherlich nicht das Zugpferd, was den Basketball nach vorne treibt hier gerade. Euroleague bei Magenta, das ist natürlich ein tolles Produkt, was ich auch gerne schaue, was natürlich aber auch nicht gleichzusetzen ist mit deutschem Basketball, aber wenn wir es vielleicht mal ganz groß aufziehen und sagen, einfach die Sportart an sich, also losgelöst von der Liga, von der Nationalmannschaft, was ich von der Euroleague, da hat man natürlich diesen großen Faktor NBA. Und ich denke, wenn wir alles zusammennehmen würden, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier sitzen würden bei irgendeiner Marketing-, Media-Agentur und wir sollten irgendwie die Sportart vergleichen und müssten da jetzt einfach irgendwie ein Paper zusammenstellen für irgendeinen Kunden, der sich entscheiden will, für welcher Sportart will er denn jetzt Werbung machen. Ich kann mir ehrlich gesagt kein Szenario vorstellen, wo Basketball nicht an Nummer 2 ist. Einfach weil du mit diesen verschiedenen, sag mal, Facetten des Sports einfach auch ganz verschiedene Leute erreichst. Ne? Ich denke mal, Euroleague, BBL erreichst du wahrscheinlich auch eher ein älteres Publikum, Fachpublikum, mit der NBA erreichst, natürlich ein sehr breites Publikum, einfach auch, weil das, keine Ahnung, angefangen von irgendwelchen Kindersportmagazinen natürlich sehr viel vorkommt, auf Social Media brutal präsent, sicherlich so präsent wie keine andere Profiliga in der Welt, denke ich. Also ich habe noch kein Handballtrikot irgendwo in der Fußgängerzone gesehen. Ne? Wo ich denke, die haben wenigstens Arme. Das kann man ja eigentlich nur anziehen. Aber ne, NBA-Trikots sieht man dann schon relativ häufig bei Kids und jungen Leuten. Also von daher, ich glaube eigentlich nicht, dass es diskutabel ist, dass Basketball in Deutschland, wenn es wirklich nur einfach nur um den gesamten Sport geht und die Strahlkraft und wie er konsumiert wird, dann ist, glaube ich, natürlich der Basketball die Nummer zwei. Allerdings, wenn wir natürlich gucken, was ich, wie viele Leute kommen in die Hallen, wie viele Leute spielen aktiv, da mag das anders sein, da kenne ich die Zahlen jetzt vom Handball nicht, aber wie gesagt, sonst was die Präsenz der Sportart an sich in jeglicher Couleur angeht, glaube ich, ist Basketball klar die Nummer zwei.
Das ist eine klare Aussage. Also vor allem dein letzter Satz, Basketball ist klar die Nummer zwei. Deutlicher kann man es ja nicht formulieren. Ich hätte jetzt noch 20 andere Fragen. Ich möchte mich aber erstmal bei dir bedanken für deine Zeit. Du zeichnest das Ganze gerade ja auch auf, damit das hier technisch auch einwandfrei funktioniert. Und ich glaube, ich kann da, was einige Dinge angeht, noch jede Menge von dir lernen und ziehe auch echt den Hut vor der Arbeit, die du jetzt über viele Jahre machst, weil ich das sehr bemerkenswert finde. Ich weiß das ja selber, wie das ist, so einen Podcast wie hier jetzt Kreisab auf die Beine zu stellen, wie viel Arbeit das auch macht, sich auch immer Gedanken zu machen, weil ich das ja auch anders aufziehe, weil ich immer mit einem Gast spreche, weil im Handball einfach, glaube ich, auch nicht so viele Leute Fragen haben, weil nicht so unendlich viel passiert, wie das halt im Basketball ist, weil du die NBA hast, weil du die Euroleague hast und so weiter. Das ist eben dann nochmal was anderes. Dann hast du den Draft, du hast College Basketball, wo du über die nächsten Superstars sprechen kannst und so weiter. Und dann habe ich noch eine letzte Frage, die sich auf den Basketball bezieht, ja. Cooper Flagg und die Dallas Mavericks, weil alle in Deutschland ja durch Dirk große Mavericks-Fans sind mittlerweile. Das ist eine wilde Nummer gewesen. Ich war sofort Luka Doncic-Fan, als ich den das erste Mal habe spielen sehen. Und hat er noch in Europa gespielt. Das sind so Geschichten, die sind natürlich wahrscheinlich für dich als Journalist auch pures Gold. Ja? Also die Mavericks traden ihren nächsten Franchise-Superstar. Keiner weiß eigentlich warum. Die rasten da alle aus. Dann kriegen die den Nummer 1-Pick. Ich glaube, die Chance war 1,8%, dass sie den ersten Pick bekommen im Draft. Dann kriegen die den vielleicht jetzt wieder so einen Generational Player, der total gehypt wird, der natürlich erstmal zeigen muss, ob er das kann. Aber das ist ja für dich, das ist pures Gold, was da auf der Straße liegt. Musst du eigentlich nur aufgreifen.
Ja, es ist natürlich schön, dass irgendwie immer was passiert. Und es ist so, ehrlich gesagt, mittlerweile 10 Monate eigentlich im Jahr hast du eigentlich in der NBA immer irgendwas. Also wenn man sich überlegt, dass, sagen wir, die Saison beginnt ja eigentlich jetzt erst Ende Oktober, aber ne, generell mit Trainingslager und so. Also Anfang Oktober beginnt das Ganze. Dann geht die Saison natürlich bis Ende Juni. Dann haben wir einen neuen Meister. Dann kommt die Draft, die Woche später. Dann beginnen die ganzen Wechsel im Juli und die Trades. Das geht dann meistens so bis August. Na, dann kannst du halt, je nachdem wie der August halt läuft, im August schon mal ein bisschen lockerer machen. Und dann September, wenn kein großes Fieberturnier ist, wie es dieses Jahr natürlich eins gab. Nächstes Jahr haben wir keins. Naja, und dann hast du eigentlich immer year-round was zu besprechen. Aber ich muss auch sagen, dass da aber auch, es gibt ein zweischneidiges Schwert bei der Geschichte und gerade die Sache mit Cooper Flagg, die du ansprichst, ist eben das Problem, dass natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf Sachen sind heutzutage und dann eben Sachen passieren, die natürlich irgendwie bemerkenswert sind. Sagen wir in dem Fall, ne, die sagt, die trainen ihren besten Spieler nach Los Angeles, wo LeBron James jetzt ja bald in Rente geht, vielleicht sogar schon nach der Saison, die kriegen seinen Superstar mit Luka Doncic aus Dallas. Man kann sich nicht erklären, warum, obwohl es genug Erklärungen gab, nicht unbedingt der profihafteste Lebenswandel etc. pp. Und dann kriegt aber Dallas eben bei dieser, muss man mal erklären, also bei der Lotterie, also wenn man ganz schlecht ist in der NBA und nicht in die Playoffs kommt, kriegt man ja eine gewisse Anzahl von Zahlenkombinationen für eine Lotterie und dann werden die ersten drei Wahlrechte, wo man sich im nächsten Jahr die neuen Spieler, die in die Liga kommen, auswählen kann, die jungen Spieler, da werden ja Nummer 1 auf einmal gezogen. Und da geht es natürlich dann los. Dann kommen viele, viele Menschen, die keine Journalisten sind, aber trotzdem vielleicht eine ziemlich große Reichweite haben, auch gerade in Deutschland, und reden dann von irgendwelchen Verschwörungen, die da hinter den Kulissen ablaufen, ohne zu erklären, wie sie eigentlich darauf kommen oder wie sowas funktionieren soll. Und das, finde ich, ist dann immer, das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite freut man sich, wenn man irgendwas sprechen kann und analysieren kann. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich es mittlerweile wirklich auch leid, irgendwo dann immer ankämpfen zu müssen gegen Verschwörungstheorien und irgendwelchen hanebüchenen Blödsinn, der dann im Netz erzählt wird, weil eigentlich könnte mir das scheißegal sein. Ich könnte sagen, hört doch einfach meinen Content und dann wisst ihr ja Bescheid. Aber ich finde es eben dann immer schlimm, wenn dann einfach Sachen so komplett aus dem Zusammenhang gerissen werden, Halbwahrheiten verbreitet werden und sowas sich dann auch breit macht in der Fan-Community. Aber das ist dann vielleicht auch ein sehr individuelles Problem, was ich habe. Vielleicht müsste ich auch anfangen, mehr noch so zu hypen. Aber irgendwie, da bin ich zu alt für. Von daher versuche ich da eher aufzuklären und freue mich, wenn ich dann die ganzen Fragen bekomme jeden Freitag.
Genau, jeden Freitag gibt es den Fragen-Pod bei dir. Vielleicht nochmal zum Ende hin, wo kann man dir folgen?
Eigentlich mittlerweile überall, außer bei X, da habe ich irgendwann das Ganze aufgegeben, weil das dann wieder auch ein bisschen toxisch war, nicht nur aus bekannten Gründen, sondern in der Basketball-Bubble war das auch ziemlich toxisch zwischendurch und dann kam eins zum anderen. Aber sonst Instagram und dann eigentlich immer Dre Voigt, also DREVIGT, ob es jetzt bei Instagram ist, Blue Sky, Threads, Facebook, habe ich auch noch was, YouTube, also man findet mich, glaube ich.
Das denke ich auch. Ich habe dich auf jeden Fall gefunden und das schon seit vielen, vielen Jahren, weil ich einfach diese Arbeit sehr schätze, weil es ein anderer Ansatz ist, als das in vielen anderen Sportarten der Fall ist und weil da auch viel Expertise mit dahinter steckt. Danke für deine Zeit auf jeden Fall. Auch nochmal natürlich der Hinweis für alle, die Kreisab supporten möchten und unterstützen. Ihr könnt vorbeischauen auf patreon.com/kreisab oder ihr schaut in die Shownotes, da gibt es auch nochmal einen Link zu PayPal und ihr könnt uns auch gerne folgen auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, also X, wie Dre sagt, Facebook, Twitter, Instagram und YouTube auch, auch wenn da noch nicht so wirklich videomäßig was am Start ist, aber das ändert sich vielleicht demnächst. Danke nochmal für deine Zeit, Dre. Danke für eure Zeit da draußen und bis nächste Woche. Ciao.